Blockcast, der Podcast des 1. FC Lokomotive Leipzig.
Ja, das ist so 22 Uhr, der 1. der Januar, der 1. Monat, ja. Und es geht weiter, wie gewohnt, mit dem Wunschkonzert. Marco, ich hoffe, du sitzt nicht in irgendeiner Wanne, in irgendeinem Backofen oder sonst wo. Ich hoffe, du sitzt entspannt. Entspannt, wie sagt man das denn? Entspannt am...
Bin ich auch gespannt, wie du entspannt. Und am Schreibtisch. Du hast wohl keinen Bock auf Action heute.
Na, schon, aber du hast ja in der letzten Zeit so ein bisschen nachgelassen. Also du hast ja diese überragenden Aktionen wie, ich lasse mal das Kuchenblech fallen, Blutkuchenblech fallen, hast dir sein lassen. Und von daher, ich bin überhaupt froh erstmal, dass du da bist, weil es hätte ja auch sein können nach deinem Gesang als Auftritt im Jahresrückblick, dass du oder wir in einer dafür vorgesehenen Anstalt gelandet wären. Und von daher bin ich froh, dass du frei bist.
Ich wollte dich auch fragen, ob dein Telefon jetzt oft geklingelt hat seitdem, ob du vielleicht irgendwelche Buchungen bekommen hast. Oder vielleicht doch jemand angerufen hat, um dich zu überzeugen, dass du zu einer Castingshow gehen könntest.
Nee.
Vielleicht hat da jemand gesagt, Mensch,
aber ich habe im Bekanntenkreis auch viele Leute, die Ahnung von Musik haben, von daher war das nicht zu erwarten.
Ja, die Gefahr besteht dann natürlich nicht. Das ist tatsächlich so. Ich habe ja teils Lob, teils Kritik bekommen. Es war ein gemischtes Echo zum Pianospiel, hat sich allerdings noch keiner geäußert. Ich habe nur gehört, dass ein Lied live zu transponieren oder in kurzer Zeit zu transponieren tatsächlich ganz schwierig ist. Das war zu deiner Ehrenrettung sozusagen.
Gut, dann ist das so.
Ja, hast du Glück gehabt, würde ich sagen. Aber jetzt mal von etwas, sagen wir mal, eher Unschönen zu etwas Schönes. Lokowunschkonzert ist zurück, auch im Jahre 2021. Und das Unschöne ist vielleicht, dass wir trotzdem noch dabei sind. Das Schöne ist aber, dass die Gäste einmal mehr Abwechslung bieten. Ich meine, der Erste natürlich, Thomas, der jetzt nicht im Sinne von, er ist wie immer dabei, das muss natürlich auch so sein. Er wird natürlich auch was Neues erzählen. Aber es ist ein altbekannter Name.
Der Präsident.
Klar. Der Präsident, Thomas Löwe. Der wird ein bisschen was über seine persönliche Lage erzählen und natürlich auch viel über den 1. FC Lok. Danach werden wir mit Nils Dendera sprechen.
Nicht ganz. Danach sprechen wir erstmal mit dem Pfarrer. Den haben wir aber nicht eingeladen.
Ah ja, richtig.
Und da möchte ich gleich sagen, den haben wir nicht eingeladen, ob des Gesundheitszustandes des Präsidenten ist. Also das hat nichts mit zu tun. Der Herr Erik, Dr. Erik, muss man sagen, Panzig aus Dresden. Spannende Geschichte, der hat eine Verbindung zum Fußball, aber das wird uns nachher selber erzählen.
Richtig, genau. Pfarrer und Leiter der evangelischen Erwachsenenbildung in Sachsen. So, Nils Dendera habe ich schon gesagt. Und zum Schluss, Thomas?
Haben wir noch Robert, ich nehme mal an, Campbell.
Nee, ich wollte sagen Campbell.
Campbell, ja.
Einfach Campbell, ja, klar, okay. Robert Campbell, ja. Okay. Ja. Und U17-Trainer unserer Mannschaft, aber dazu darüber hinaus noch.
Ja, spannende Geschichte. Redakteur schreibt fürs Fanmagazin des 1. FC Bayern, lese ich. Ist das so?
Ja, der 1. FC Bayern, schon wieder der 1. FC Bayern. Der FC Bayern ist es.
Der FC Bayern, ja. Ich habe so viel Hochachtung vor diesem Verein, dass es bei mir eins davor gibt. Ja. Und dann muss man auch sagen,
FC Bayern,
genau. Der FC Bayern. Und dann muss man auch so sagen, ich stehe ja noch der 1. FC Kaiserslautern dazu im Text bei uns. Und da darf man aber 1. FC sagen.
Da darf man 1. FC sagen, genau. Aber bei Bayern ist logisch, dass es nur ein und dass es auch der Erste ist. Deswegen nur FC Bayern. Genau, und bevor wir uns den Zahn locker quatschen, würde ich sagen, rufen wir mal den Präsidenten an, beziehungsweise spielen wir eine Runde Musik.
Naja, du hattest ja noch eine weniger schöne Meldung.
Ach so, ja, stimmt. Eine Sache noch, bevor wir hier in ganz viel Freude und Glückseligkeit wieder beisammen sind, möchte ich an der Stelle noch an einen ehrenamtlichen Mitarbeiter des 1. FC Lok erinnern, Dieter Kerbes, der ist jahrelang Betreuer gewesen in der Volkssportmannschaft des 1. FC Lok und ist nach einem Herzinfarkt und einer Notoperation leider nicht wieder aufgewacht und verstorben mit gerade mal 61 Jahren. Und das war wirklich ein guter Mann und möchte an der Stelle seinen Familien, Freunden, Kindern mein Beileid ausdrücken und hoffen, dass es Dieter dort, wo er jetzt ist, besser geht als da, wo es ihn zuletzt hingebracht hat.
Dem schließe ich mich dann einfach mal an. Wir fangen an mit Musik und dann unser erster Gast, Thomas Löwe, passend zu unserem letzten Gast heute und passend zur aktuellen Situation, Bruce Springsteen, Born in the USA. Das Loko-Wunschkonzert in der ersten Ausgabe im Jahr 2020. Ich weiß gar nicht, 21, ob wir das überhaupt machen wollten. Jetzt machen wir es. Und begrüßen unseren ersten Gast, wie sich das gehört, den Präsidenten des 1. FC Lok Leipzig. Guten Abend, Thomas Löwe.
Ja, schönen guten Abend zusammen.
Thomas, wie geht's dir? Das ist diesmal auch eine hintergründige Frage, nicht nur einfach so dahergesagt. Du bist ja bei wenigen Stunden vor dem Lok-Jahresrückblick ausgeschieden, krankheitsbedingt.
Ja, zuerst möchte ich die Gelegenheit nutzen und erstmal allen Hörern ein gesundes, vor allen Dingen gesundes und glückliches und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. Und ich hoffe natürlich auch sehr, dass wir uns bald alle im Bruno wiedersehen, ja, und dann bald wieder zusammen die Spiele feiern können. Ja, mir persönlich geht es schon wieder ganz gut. Ja, also das hat alles gut geklappt. Und bei meiner Frau, die hat noch Schwierigkeiten. Also die muss sich noch ganz schön durch den Tag kämpfen. Also mit dieser Corona-Krankheit ist nicht zu spaßen. Und ich kann da auch wirklich bloß jedem empfehlen, sich vorzusehen, aufzupassen. Es ist wirklich eine unangenehme Geschichte. Manche Verläufe sind mild. Ja. Bei mir, das würde ich jetzt als milden Verlauf bezeichnen. Meine Frau, die hat es nun doch heftiger erwischt und das ist seht euch vor und versucht diese Vorgaben so weit wie möglich zu erfüllen. Es hat dann natürlich auch noch viele andere viel härter erwischt, wenn man sich da so die Zahlen anguckt. Da sind andere mehr davon betroffen als wir zwei.
Sag mal, konntet ihr noch das nachverfolgen, sagen, da war es passiert oder dort kann es passieren? Wird das noch gemacht? Am Anfang wurde das ja getan. Oder hat man jetzt mittlerweile darauf verzichtet und sagt, diese Nachverfolgung macht gar keinen Sinn, wir kriegen es gar nicht mehr eingefangen?
Also wir haben ja selber überlegt, wo könnte man sich das, wo könnte man sich angesteckt haben, aber wir haben dann auch keine Lösung gefunden. Also wir haben so gut wie es ging die Vorgaben auch eingehalten, aber trotzdem müssen wir uns ja irgendwo angesteckt haben. Meine Frau ist Erzieherin, vielleicht ist dann auf Arbeit passiert und ich habe mich dann angesteckt oder wir wissen es einfach nicht, kann auch ganz anders passiert sein. Also es ist sehr schwer, da irgendwo Gründe zu finden oder zu wissen, wo man das dann letztendlich her hat. Und mittlerweile haben sich ja hier im Raum Leipzig und darüber hinaus auch so viele Menschen angesteckt, dass da sicher eine Kontaktverfolgung kaum noch möglich ist. Ja, ich habe alleine, wenn ich bei Lok sehe, wir haben das alles schon so gut wie möglich eingeschränkt, haben uns da kaum noch zu Sitzungen getroffen, haben dann sogar bei der Sitzung mit wenig Personen die Fenster offen gehabt, ja, dass da immer gute Luft in den Räumlichkeiten sind, haben die Versammlung, wenn eine gewesen ist, also im kleinen Bereich auch im VIP-Raum gemacht. Ja, dort ist ja nun wirklich sehr viel Platz und ja, trotzdem hat es mich nun erwischt. Ich bin froh, dass ich es noch vor dem Jahresrückblick vor der Produktion gemerkt habe, denn sonst hätte ich dort womöglich noch jemanden angesteckt und das wäre dann bitter gewesen. Ich bin auch froh und möchte mich dann nochmal beim Stefan gut bedanken. Ja, der hat es ja 3 Stunden vorher erfahren, dass er dort noch einspringen muss und war dann auch sofort zur Stelle und hat das auch gut gemacht.
Hat er irgendwas vergessen zu sagen, was du noch gesagt hättest an der Stelle?
Naja, natürlich. Also Stefan, der hat schon sehr viel gesagt, aber trotzdem möchte ich natürlich die Gelegenheit nutzen und das jetzt auch nochmal persönlich machen und ich möchte mich für ein Jahr bei allen bedanken, in denen wir, so finde ich, ganz, ganz eng zusammengerückt sind. Viele haben dazu ihren Beitrag geleistet. Wenn ich unsere Fans sehe und Mitglieder, die haben nicht bloß sensationelle Geldbeträge gespendet, sie haben auch in vielen Bereichen mit angepackt. Wenn ich mich da alleine erinnere an die Zeit im Frühjahr, wo unwahrscheinlich viele Projekte bei uns im Stadion dort angepackt wurden, wo die Fans im Stadion bei der Infrastruktur und geholfen haben. Dann unsere Bestandssponsoren, die haben ihr Engagement deutlich erhöht und es konnten sogar 40 neue Sponsoren dazugewonnen werden und bedanken möchte ich mich auch nochmal bei unseren ganzen Angestellten, auch der ersten Mannschaft und der Nachwuchsabteilung, die nach wie vor auf sehr, sehr viel Geld verzichten. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Und das muss auch in dem Rahmen ganz einfach nochmal gewürdigt werden. Und ja, vielen Dank auch unseren ganzen ehrenamtlichen Beiräten und Gremien. Und wenn ich, ich glaube, die haben es jetzt auch nochmal verdient, das wird ganz einfach genannt werden, auch dass man sieht, wie breit wir eigentlich aufgestellt sind. Das ist der Baubeirat, die Stadionplanungs- und die Förderkommission, die Medien- und das Marketingteam, der Wirtschaftsrat, Club der 100, Ausschuss für Vereinsstreitigkeiten, Aufsichtsrat und Präsidium. Also wirklich mit den Angestellten zusammen sehr, sehr breit und kompetent aufgestellt. Und lasst mich eins noch sagen, auch wenn es jetzt nicht gereicht hat zum ganz großen Ziel der dritten Liga, hatten wir doch mit der Meisterschaft unserer ersten und dann einer hervorragenden Arbeit im Nachwuchsbereich, dann auch noch gekrönt, dann am Ende mit zwei Aufstiegen ein gutes Jahr. Und ich denke, auch trotz der Pandemie haben wir uns auch in vielen Bereichen weiterentwickelt. Ich denke, wir sind als ganz, ganz großes Team mit vielen tausend Menschen zusammengerückt. Und dafür möchte ich mich auch nochmal im Namen der Verantwortlichen des 1. FC Lok und auch von mir ganz persönlich bedanken. Und ich denke, mit dieser Power, mit dieser Kraft, die wir da alle zusammen entwickelt haben, sollten wir auch sehr zuversichtlich in das neue Jahr gehen. Und das tun wir auch. Und ja, wieder alle gemeinsam, nur so geht es.
Wir haben den Tipp bekommen, Thomas. Wir hätten, wir sollten dich mal fragen, was denn nach dem Spiel in Pferd tatsächlich passiert ist oder passiert ist, weil eigentlich gesagt wurde, nach der gescheiten Relegation, das wird mit Profitum eng. Und da war eigentlich nicht mehr damit zu rechnen, dass es tatsächlich so wird, wie es jetzt geworden ist bei der Finanzierung der Spieler. Was ist denn da tatsächlich passiert?
Ja, uns war damals schon klar, dass wir bei Nichtaufstieg gegen letztendlich das Spiel letztendlich in Bielefeld, dass wir dann in dieses Profitum kämpfen müssen und das dann eben auch noch in einer Situation, in der man sich selbst lieber erstmal ein paar Wochen Ruhe gegönnt hätte. Ja, denn man darf nicht vergessen, einige Verantwortliche hatten seit 2018 um diese dritte Liga gekämpft und dafür teilweise ihr Privatleben eben auch geopfert. Ja, also viele waren da rund um die Ohr im Einsatz und das hält man unweigerlich, egal ob man das nun will oder nicht, erstmal in ein Loch. Ja, und was uns aber sofort neuen Mut gegeben hatte und was wir so nicht erwartet hatten, das war, dass viele Bestandssponsoren bereit waren, zusätzliche Gelder bereitzustellen, um eben das Profitum zu erhalten. Und das war da eben auch wieder so ein großes Miteinander spürbar. Und ja, die Sponsoren und die Gönner haben letztendlich geholfen und ja, dann das Profitum erhalten. Und was wir auch zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, dass auch im Laufe des Jahres viele neue Unternehmen für unseren Verein begeistert werden konnten und dann viele neue Sponsoren dazugekommen sind. Und dann auch noch jetzt auch wieder ganz aktuell, wer uns da natürlich auch Mut gemacht hat, ein absolut positiv denkender Mensch, der dann dazugekommen ist, das war damals Almedin Shiva, und der es dann auch fertiggebracht hat mit viel Einsatz mit vergleichsweise wenig Mitteln eine gute Mannschaft zusammenzustellen. Also das war so eine Kombination, so ein Mix aus vielen, dass es dann doch geklappt hat, aber du hast vollkommen recht, also klar war das zu dem Zeitpunkt nicht, dass wir das finanziell schaffen, das Profitum in der Form erhalten zu können.
Jetzt hatte ja Wolfgang Wolf im Jahresrückblick gesagt, er selber ist auch noch bereit und würde auch noch was tun, auch wenn es um Sponsoring geht. Was mich privat interessieren würde, was war denn jetzt der entscheidende Moment, dass mit einmal so viele Sponsoren gesagt haben, jetzt in der Situation, wo ja alles andere zu erwarten war als das, jetzt gehen wir zum 1. FC Lok Leipzig. Da muss es doch irgendein Momentum gegeben haben, dass dann so eine, ich nenne es mal Welle, ausgelöst wurde.
Deine privaten Fragen stellst du bitte außerhalb der Sendung, ja?
Ja, wir haben gefragt. Also wir haben jeden Einzelnen angerufen, haben die Situation geschildert und haben gebeten, ob derjenige dann am Ende, ob er die Möglichkeit hat, mitzuhelfen. Denn man darf ja nicht vergessen, auch vielen Unternehmen ging es jetzt nicht allzu gut in der Zeit. Ja, viele mussten ihren Betrieb einstellen. Und in der Situation hatte man sich dann auch als Sponsor natürlich geärgert, dass man nun knapp gescheitert war, dass es nun nicht gereicht hat. Mit dem Einzug in der dritten Liga, in die dritte Liga wäre dann wahrscheinlich noch vieles einfacher geworden. Aber ja gut, und die Sponsoren und Gönner, ja, waren auch einige Gönner mit dabei, die haben es dann ganz einfach, die haben ganz einfach zugesagt und haben unterstützt und waren auch sehr daran interessiert, dass das Profitum beim 1. FC Lok erhalten bleibt. Und zusammen hat es dann eben gepasst und wir haben es zusammen alle zusammen geschafft.
Das ist es. Wir haben es alle geschafft.
Bisher.
Almedy Tiva hat das ja auch nochmal gesagt, dass das eben große Hilfe war für ihn selber im Lok-Jahresrückblick, bei dem ich gesehen habe, bei YouTube kann man ihn nach wie vor ansehen. Und jetzt sind wir im neuen Jahr 2021, schon mal unser erstes Gespräch. Was sind denn die Ziele für dieses Jahr 2021 bis 2022?
Naja, an der ersten Stelle steht natürlich, wir wollen unbedingt wieder Fußballspiele mit Zuschauern, mit unseren Fans zusammen feiern und erleben. Fans machen halt den Reiz unserer Sportart aus und wir hoffen hier Ende März, Anfang April wieder stimmungsvolle Fußballspiele und dann eben die laufende Saison, wie auch immer, sicher verkürzt, dann aber eben sinnhaft zu Ende zu spielen. Naja, und zum anderen wollen wir natürlich die kommende Saison ordentlich vorbereiten und das ist jetzt auch die Aufgabe der nächsten Monate. Und dann sind wir natürlich auch dabei, uns angelehnt an die Vision 2020, die uns nun viele Jahre getragen hat, einen Fahrplan für die nächsten 5 Jahre auf verschiedenen Geschäftsfeldern zu erarbeiten. Und dazu werden gerade Arbeitsgruppen eingeteilt. Ich denke, es ist für uns ganz, ganz wichtig, für die internen, aber eben auch externe Kommunikation, Ziele zu formulieren und die dann auch zur Mitgliederversammlung vorgestellt werden und von den Mitgliedern natürlich auch mitgetragen werden müssen. Wir sind ein mitgliedergeführter Verein und da müssen diese Ziele, die wir dann zusammen formulieren, natürlich auch zur Abstimmung gestellt werden. Und das ist jetzt die Aufgabe der nächsten Monate, diese dann eben auch zu kreieren und zu entwickeln.
Gibt es schon irgendwelche Entwicklungen in Richtung Mitgliederversammlung? Habt ihr da schon ein bisschen was euch ausgedacht oder seid ihr noch?
Nee, also wir hoffen, dass wir dann im März vielleicht mal eine Mitgliederversammlung machen können. Also ich denke, auch im März oder April, wir gehen fest davon aus, dass wir die im Freien dann am Ende machen müssen. Auf unserer Holztribüne könnte die Mitgliederversammlung dann am Ende stattfinden. Das ist ganz einfach jetzt die Aufgabe, dann diese MV dann noch ordentlich vorzubereiten und müssen wir jetzt beobachten, wie sich das entwickelt und ob man das dann überhaupt darf, müssen wir hoffen, dass das jetzt hier mit den Impfungen vorwärts geht, dass dann doch vielleicht die Zahlen ein Stück weit runtergehen und wir alle unser normales Leben Stück für Stück dann vielleicht zurückbekommen.
Kannst du schon mal einen Einblick geben, Thomas, du hast ja gesagt, das ist ein 5-Jahres-Plan, wo du dir Fortschritte wünschst oder welche konkreten Fortschritte du dir in einem oder zwei Bereichen wünschst?
Naja, wir haben ja nun die Vision 2020 gehabt und auf der Grundlage baut sich das ja auf und da wurde ja in den letzten 5 Jahren sehr vieles erreicht und wir werden diese Arbeitsgruppen in jedem Bereich haben, ob das Sponsoring, Merchandising, Infrastruktur ist, auch die Vision 2020, dritte Liga, das war ja alles, also das wurde ja meistens in der Öffentlichkeit immer auf diese dritte Liga verkürzt, ja, aber da standen ja Entwicklungen in jedem Bereich dahinter, weil wir gesagt haben, es nützt ja nichts, wenn wir eine gute erste Mannschaft haben und dann in die dritte Liga einmarschieren, aber alle anderen Bereiche bei uns sind noch nicht so weit. Und deshalb hatten deshalb gab es die Vision 2020 und die Fortschritte, die wünsche ich mir natürlich in allen Bereichen. Weil es müssen alle Bereiche mitwachsen und die Ziele, die sind dann eben in diesen Arbeitsgruppen zu formulieren. Da möchte ich jetzt auch nicht vorgreifen. Das werden die einzelnen Fachleute, die bei uns ja am Start sind, dann zusammentragen. Da wird dann jede Kommission ihren Bericht am Ende vorstellen. Wir werden es dann als Präsidium und Aufsichtsrat zusammen abstimmen und dann eben geschlossen der Mitgliederversammlung vorstellen. Da möchte ich jetzt wirklich nicht vorgreifen.
Schade eigentlich. Aber gut, vielleicht kannst du, bevor es Thomas fragt ja eine Zeit lang immer nach unserem neuen Trainer. Ich hoffe ja, die Frage müssen wir gar nicht stellen, weil mit Almedin Chiba verlängert wird. Nun gab es aber diese Woche ein bisschen Irritation ist falsch, aber eine kleine Delle in diesen Hoffnungen, weil Almedin sagte in der Bild-Zeitung, glaube ich, so sicher sei das für ihn nicht. Wie beurteilst du die aktuelle Sachlage?
Ja, ich sag mal, wir hatten der Olaf Winkler und ich, wir hatten mit dem Helme im Dezember ein gutes Gespräch. Ja, die Grundlage eines solchen Gesprächs oder einer Vertragsverlängerung überhaupt ist ja erstmal, dass wir mit ihm zufrieden sind, mit dem Almedin Chiba, das sind wir. Ja. Und als verantwortliche Präsidium, Aufsichtsrat, Geschäftsführung haben das zusammen entschieden, und zwar alle einstimmig, dem Almedin Chiba dort ein neues Vertragsangebot vorzulegen. Und dann muss man natürlich auch erstmal fragen, wie gefällt es denn dem Cheftrainer bei uns? Und da haben wir ein sehr ausführliches Gespräch über 5 Stunden gehabt.
Kann ich mir gut vorstellen.
Alme ist auch immer sehr ausführlich in seinen Ausführungen. Und zusammengefasst war es dann aber so, Alme gefällt es bei uns, findet, dass wir ein cooler Verein sind, und er arbeitet auch mit den Menschen hier beim 1. FC Lok sehr, sehr gerne zusammen. Er fühlt sich kurzum sehr wohl. Ja, er hat natürlich dann uns genau dasselbe gesagt, was er der Bild-Zeitung auch erzählt hat. Der einzige Wermutstropfen ist immer, dass seine Familie halt ganz schön weit weg wohnt, circa 200 Kilometer in Berlin. Und Alme ist halt ein großer Familienmensch, aber ich denke doch, dass wir beide wollen, und da werden wir das jetzt in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche dann, denke ich mal, auch hoffentlich festmachen können. Also wir wollen unbedingt mit Alme den Chiba weitermachen. Ich glaube, man sieht, wie gut er die Mannschaft entwickeln kann, dass er mit jungen Menschen zusammenarbeiten kann. Und ich sage allen, die jetzt noch nicht so ganz zufrieden sind, immer, ihr wisst, oder wir haben selber als Lok Leipzig gesehen, wie schwer das ist, so eine Mannschaft zusammenzustellen. Ja. Wir haben 2018 gehabt, als wir die ganzen guten, erfahrenen Profis geholt haben, und dann waren wir plötzlich auf Platz 17 und konnten das alle gar nicht fassen und waren wie völlig versteinert und im Trance. Und Alme hat das hier mit der Mannschaft hingekriegt, mit der sehr jungen Mannschaft hingekriegt, diese schon zu entwickeln. Und dann kamen auch noch die ganzen Verletzungssorgen der erfahrenen Spieler dazu. Und er hat trotzdem hingekriegt, wir liegen auf Platz 6. Und der Fußball, den er hat spielen lassen, also der hat mich ganz einfach begeistert, ja, teilweise begeistert. Also ich habe mal zu einem gesagt, ich gucke jetzt nur noch Champions League und Lok.
Was ja fast aufs Gleiche rauskommen sollte, ja. Unsere Chefredaktion hat uns befohlen, dich zu fragen, wie der Stand der Bauarbeiten an der Tribüne ist. Aber natürlich...
natürlich würde das natürlich überhaupt nicht interessieren, ist klar.
Natürlich.
Ja, aber wir wurden gebeten.
Ich wollte sagen, natürlich interessiert es uns auch, zumal wir ja bei der Aufzeichnung des Jahresrückblicks begeistert waren, als wir reingefahren sind und das Ergebnis, was man jetzt schon sehen kann, gesehen haben. Also wie ist der Stand bei den Bauarbeiten? Kann jetzt überhaupt weitergearbeitet werden, meine Werte?
Ja, also es ist ja schön, wie ihr das auch zum Jahresrückblick thematisiert habt. Ja. Ja, also der dritte Bauabschnitt der Tribünensanierung, der Dachsanierung, der läuft. Die Sandstrahlarbeiten, die sind beendet. Fangen jetzt gerade an mit dem Abriss des Daches. Das ist diese Woche gestartet. Musste jetzt zwischendurch mal wegen dem Schnee unterbrochen werden. Ich denke mal, dass es dann nächste Woche, wenn es nicht schneien sollte, dann dort auch weitergeht. Und sobald das Dach dann abgebrochen ist, dann fängt der Dachdecker an, dann mit den mit dem Neueindecken des Daches, und dann werden zwischendurch kommt dann auch nochmal der Statiker, da wird dann geprüft, welche Balken gegebenenfalls gewechselt werden müssen. Also denke, dass wir bis März das mit dem Dach hinkriegen, und dann fangen die Malerarbeiten an, und dann sind wieder auch unsere Fans gefragt, die dann gerne helfen können, und da bin ich mir auch sicher, dass sie das tun werden.
Letzte Frage. Es steht die Wahl des NOV-Präsidenten an. Es gibt mittlerweile drei Kandidaten. Ein dritter Kandidat ist jetzt kürzlich noch dazugekommen, Jens Zyklaff. Wen würdest du dir denn als NOV-Präsidenten wünschen?
Ja, also wir brauchen erstmal einen NOV-Präsidenten, der das Format und auch die Kompetenz hat, ostdeutsche Fußballinteressen intern und extern nicht nur zu vertreten, sondern eben auch durchzusetzen. Und gegebenenfalls auch mal ein paar unangenehme oder unbequeme Diskussionen zu führen. Und ich freue mich daher, dass sich Hermann Winkler zur Wahl stellt und hoffentlich der neue NOV-Präsident wird. Hermann Winkler ist eben auch einer, der sich vor Ort in den Verein informiert und unterstützt. Und er ist da eben auch immer greifbar. Und ich weiß auch von Kollegen anderer Vereine, dass Hermann Winkler nicht nur unser Wunschkandidat ist. Also die anderen, die habe ich eher noch nicht gesehen, also zumindest nicht bei uns, auch mit früheren NOV-Präsidenten. Die waren jetzt nicht unbedingt mal in den Verein, also zumindest nicht bei uns, aber haben sich informiert. Und Hermann Winkler, das macht er ja auch als sächsischer Fußballverbandspräsident, der geht halt überall hin, ja, und hört sich die Sorgen und Nöte der Vereine nicht bloß in den höheren Ligen, sondern eben auch in den unteren Ligen. Er hört sich das an und versucht, das für seine Arbeit mitzunehmen. Und das wäre mein Wunschkandidat. Und ich drücke ihm alle Daumen, die ich habe, dass es dann auch wird. Und es ist auch für uns sehr wichtig für den ostdeutschen Fußball, dass da eine Stimme in Frankfurt ist beim DFB, die man auch hört, und dass er sich Gehör verschaffen kann. Das hat Hermann Winkler in den letzten Jahren auch bewiesen.
Mhm. Gut, Thomas Löwe, ich habe keine weiteren Fragen. Ich denke, wir haben über Almedin Chiba gesprochen. Du hast kurz nochmal das Thema Sponsoren angesprochen, die Ziele für das Jahr 2021. Da sind wir sehr gespannt darauf, was letztlich in der Gremienarbeit rauskommt. Ist das dann Arbeitstitel Vision 2025 oder gibt es einen anderen Arbeitstitel eigentlich?
Wir haben noch keinen Arbeitstitel gefunden. Auch das werden dann diese Besprechungen zeigen. Es arbeiten dort aber nicht bloß Gremien mit. Ja, es arbeiten dort Fachleute aus vielen Bereichen mit. Ja, und sind dann bei den Arbeitsgruppen dort mit dabei. Also es ist jetzt nicht in der Arbeit des Aufsichtsrates und des Präsidiums. Also es sitzen da aus jedem Bereich auch Fachleute mit dabei, auch im Bereich Medien. Ja, vielleicht setzt sich oder vielleicht ist ja bei so einer Arbeitsgruppe auch einer von euch beiden mit dabei. Das ist ja auch möglich.
Oh, ich bin ganz aufgeregt. Bin ich gespannt. Mal sehen.
Mussten mal gucken.
Thomas Löwe, vielen Dank.
Mussten mal alle fragen, vielleicht. Fragt er dich.
Tja, mal sehen, muss ich mich gut mit ihm stellen. Ich habe Gut, das klären wir später. Thomas Löwe, vielen Dank.
Also,
gute
gerne.
Besserung.
Das war eine schöne Sendung.
Ja, viele Grüße auch an deine Frau. Danke, alles Gute. Und wir hören uns ja dann nächste Woche wieder und wir hoffen, dass es dann deiner Frau und dir wieder schon noch ein Stück besser geht.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Hier dein Musikwunsch. Lockruf das Wunschkonzert mit unserem nächsten Gast. Wir begrüßen recht herzlich in der Sendung Pfarrer Dr. Erik Alexander Panzig aus Dresden von der Landeskirche Sachsen und der evangelischen Erwachsenenbildung. Schönen guten Abend und die erste Frage, wie geht's Ihnen?
Guten Abend, mir geht's gut, auch in Dresden. Für gebürtige Leipziger ja immer eine Gratwanderung in der Landeshauptstadt zu sein, wenn man aus der Heldenstadt kommt. Ist immer ein bisschen ambivalent, aber mir persönlich geht's gut.
Sie haben in Dresden Schnee zu liegen, in Leipzig lag ja Schnee, ist jetzt Weihnachten, Weihnachten hat es nicht geschneit, haben Sie jetzt Schnee?
Im Elbtal unten nicht, aber wenn man aus dem Fenster schaut, ich arbeite hier in der Kirche und im vierten Stock, wenn ich da aus dem Fenster schaue, sehe ich die Hänge vom Osterzgebirge und tatsächlich dort sind alle Hänge weit.
Da lohnt sich dann
aber
doch.
Aber dieses Jahr verboten, man darf nicht Skifahren gehen. Müssen wir hier unten im Elbtal joggen und laufen gehen.
Sie sagen, Sie sitzen im vierten Stock. Sie sind der Leiter der evangelischen Erwachsenenbildung in Sachsen. Können Sie uns kurz erklären, was das genau ist?
Die meisten werden wahrscheinlich an Schule denken. Bei Bildung ist nicht ganz falsch. Viele kennen die Volkshochschule in Leipzig oder auch in Dresden oder anderswo. Wir sind auch eine Art Volkshochschule der Kirche und bieten ganz bestimmte Kurse und Programme an im Bereich Ethik, Philosophie, Religion, aber auch noch verschiedene Sachen darüber hinaus.
Ist das jetzt ein Angebot für ganz normale Schüler oder ist das für Erwachsene?
Das ist ein Angebot für Erwachsene, richtig. Schüler müssen in die Schule gehen, von der 1. bis zur 10., manche auch bis zur 12. Klasse. Andere gehen danach in die Lehre oder zum Studium. Und später dann, wenn man nicht mehr im Beruf ist, vor allen Dingen Menschen älteren Semesters, die sich aber noch bilden wollen in dieser oder jener Richtung, die kommen dann zu uns.
Sachsen hat es ja zu Corona-Zeiten jetzt ganz böse erwischt. Mittlerweile eines der Bundesländer, die am meisten betroffen sind. Spüren Sie in Ihrer Arbeit, dass diese Krankheit, diese Krankheitswelle, die Leute wieder mehr zu den Kirchen, in die Kirchen treibt oder die Gespräche, dass die Leute die Gespräche mit Kirchenvertretern suchen?
Sowohl als auch. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung verbietet ja nicht die Religionsausübung, die ist ja im Grundgesetz verankert. Allerdings wird gewarnt, Räume zu betreten, wo mehrere Leute zusammenkommen. Das betrifft eben auch die Kirchen. Deshalb bin ich selbst persönlich da sehr vorsichtig, weil ich denke, in der aktuellen Situation ist es besser, voneinander Abstand zu nehmen und miteinander zu telefonieren, E-Mails auszutauschen oder über WhatsApp oder andere soziale Medien in Kontakt zu sein. Und das stimmt, wie Sie sagen, die Leute, die ich zumindest kenne, sind im Gespräch intensiver. Die Fragen, die gestellt werden und auch die Antworten, die gesucht werden, drehen sich um Corona. Und es geht auch oft um die Frage, wozu ist das alles gut, was soll das? Und manche fragen auch die alte theologische Frage, warum lässt Gott das zu? Warum leiden wir hier alle? Warum muss das sein? Und das zu beantworten, ehrlich gesagt, ist nicht so einfach.
Die Situation für alle gleich, für Menschen, die sich im Krankenhaus oder eben auch in der Kirche oder im sozialen Dienst damit beschäftigen müssen, bestimmt noch ein bisschen anstrengender, weil, wie Sie das gerade sagen, die Fragen in die Richtung kommen und Sie natürlich auch nicht mehr wissen als wir. Sie glauben ein bisschen mehr als wir vielleicht oder als der normale Durchschnittsmensch, aber Antworten können Wissenschaftler nicht geben, die Kirche kann nur unterstützen. Gibt es auch Leute, die sagen, nee, also das reicht mir jetzt. Jetzt ist ein Zeichen für mich gekommen zu sagen, nee, also wenn Gott das zulässt, dann kann es den gar nicht geben. Gibt es sowas auch?
Gibt es auf jeden Fall, die das von vornherein ablehnen und sagen, in dieser Situation braucht man überhaupt nicht davon anfangen zu reden. Aber so wie ich die jetzt verstanden habe, geht es eben auch um Menschen, die durch diese Erfahrung des Leidens und eventuell auch durch die Erfahrung, dass ein Mensch gestorben ist aus dem nächsten Bekannten- oder Familien- und Freundeskreis, die Frage stellen, warum gerade dieser oder jener Mensch, warum musste das jetzt meine Mutter erwischen? Dass dann dieses Hadern und Zweifeln anfängt und man sich verlassen fühlt. Ne? Nicht nur verlassen von Menschen, sondern wenn man gläubiger ist, auch sagt, ich bin hier von Gott verlassen. Das ist total normal und üblich. Ne? Wenn Menschen Leid erfahren, werden sie entweder besonders gläubig oder besonders ungläubig. Entweder so oder so.
Die Glaubensfrage bezieht sich auf Ihre Religion. Unsere Glaubensfrage bezieht sich auf den Fußball. Sie sagen, Sie sind gebürtiger Leipziger und haben was den ersten FC Lok Leipzig angeht, schon rechtzeitig die Fahne hochgehalten und haben in einem Video sich zum ersten FC Lok Leipzig bekannt. Können Sie uns kurz erzählen, wie es dazu kam, was das für ein Video war und was der Inhalt des Ganzen war?
Kann ich gerne machen. Der Inhalt des Videos war die Beantwortung der Frage, was ist konservativ? Konservativ heißt ja bewahren, etwas für wert erachten, was man im Leben erlebt hat, was man gut findet und wo man festhalten will. Ein Projekt der politischen Bildung, wofür wir auch zuständig sind. Und wir haben das an ganz konkreten Beispielen festgemacht. Und ich habe es am Beispiel Fußball festgemacht. Ich bin im Leipziger Osten groß geworden, nämlich genau in derselben Straße, wo das Bruno-Plache-Stadion bis heute steht. Und selbstverständlich sind wir als junge Spunde in den 80er Jahren immer zum Club gegangen, wohin auch sonst. Und ich habe die Zeiten halt auch miterlebt in den 80er Jahren, wo im Zentralstadion über 100.000 Fans zusammengekommen sind. Das bisher meines Erachtens größte Fußballereignis in Deutschland mit den meisten Fans in einem Stadion. Und sowas vergisst man dann einfach auch nicht, ne? Und wenn man gesehen hat, wie Diego Maradona da unten spielt und auch noch gegen uns verliert, dann bleibt das im Herz hängen. Und warum sollte ich in meinem Leben das jemals wieder aufgeben?
Schön zu hören, wenn Sie sagen, bei uns. Damals, als Sie zum Fußball gegangen sind in Probstheida, als Sie jung waren, vielleicht schon Student waren, haben Sie in Leipzig studiert?
Nein, ich habe in Berlin studiert, war dann übrigens viel bei Spielen der ersten Bundesliga. Das war Hertha BSC gegen Hansa Rostock, das war ja dann das Lokalderby. Aber die Hertha, die hatte auch Freundschaftsspiele mit 1. FC Lok. Und ich habe bis heute einen Fanschal, Freundschaftsschal, auf der einen Seite Hertha, auf der anderen Seite FC Lok.
Sehr schön, das ist sehr schön. Die Frage natürlich, als Jugendlicher, als Kind oder Jugendlicher begann Ihre aktive Zeit als Fan des 1. FC Lok Leipzig. Wie muss man sich das genau vorstellen? Sie sind ganz normal mit den Kumpels aus der Nachbarschaft dann Samstag zum Spiel ins Bruno gegangen. Die zweite Halbzeit gab es, glaube ich, umsonst Eintritt. Haben Sie das genutzt, solche Sachen? Können Sie sich erinnern an diese Zeit?
Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Wir sind meistens in der ersten Halbzeit schon gegangen und haben dann versucht, in der zweiten Halbzeit auf die besseren Plätze zu kommen. Das heißt, wir saßen meistens auf der Gegengerade und haben dann versucht, uns rüber zu schmuggeln auf die Tribüne und dann dort einfach nochmal Richtung Mittellinie zu kommen und dort besser zu sehen. Ja, genau, das waren die Kumpels aus Lösnig und aus Probstheida, mit denen man zur Schule gegangen ist. Und Kirche war ja auch zu DDR-Zeiten aktiv, die ich also auch aus meiner kirchlichen Unterrichtszeit als Christenlehre-Kind oder Konfirmandenunterrichtsjugendlicher kannte, die gingen da alle auch hin. Und das war ja damals noch die Zeit, wo der Leipziger Süden eigentlich auch blau-gelb war.
Wie sieht die aktuelle Verbindung zum 1. FC Lok Leipzig Ihrerseits jetzt aus? Besuchen Sie ab und zu Spiele?
Ich war jetzt bei diesem Spitzenspiel im Pokal, das ist schon ein paar Monate her, im Alfred-Kunze-Sportpark, im neutralen Bereich, wo Lok in der 108. Minute das 1-0 schoss. Das war ja ein Hochsicherheitsspiel, wo man das Gefühl hatte, es waren mehr Polizisten vor Ort als Fans. Dann habe ich jetzt letztens das Spiel gegen Ferl gesehen, oder die beiden Spiele im Fernsehen. Das war ja wirklich traurig, ehrlich gesagt. Ich hatte darauf gehofft, dass Lok Leipzig aufsteigt und wir hier in Dresden auch die Spiele gegen Dynamo hätten sehen können. Das wären bestimmt spannende, brisante Spiele geworden. Aber die aktuelle Liga verfolge ich jetzt nicht jeden Tag, das muss ich ehrlich zugeben.
Mit Dresden haben Sie natürlich jetzt eine Mannschaft vor der Brust, die in Dresden gesetzt ist, klar. Und die derzeit ja auch erfolgreich Fußball spielen kann, darf. Und wie sieht es denn eigentlich aus, wenn Sie jetzt in Dresden sich zum 1. FC Lok Leipzig bekennen? Wie sind die Reaktionen dann in Dresden?
Das ist eine interessante Sache. Es gibt ja unterschiedliche Leute hier in Dresden. Es gibt natürlich die Dynamo-Fans, die man aus Leipzig sofort vor Augen hat. Es gibt natürlich aber auch noch die SC-Fans. Die gibt es auch, ja. Es ist unterschiedlich, ne? Wenn man ins Gespräch kommt, ich renne jetzt hier nicht mit einer blau-gelben Mütze oder mit einem Fanschal durch die Stadt, merke ich, dass also nicht alle hier in Dresden Dynamo-Fans sind. Es gibt aber auch eine besondere Verehrung für den Verein, das muss man ganz ehrlich sagen. Der ist sehr gut in der Stadt verknüpft, dann, wenn Spiele stattfinden können, was leider eben in dieser Form ist, mit Zuschauern nicht möglich ist. Da singt aber auch mal der Kreuzchor und es gibt alle möglichen Dinge, wo ich denke, Stadt und Verein sind wirklich in ganz guter Verbindung. Es gibt natürlich auch diejenigen, die sich für andere Fußballvereine interessieren oder noch gar kein Interesse an Fußball haben. Es gibt hier in der Dresdner Neustadt eine schöne Fußballkneipe, die ist offen für alle. Da gehe ich gerne hin. Da werden natürlich in erster Linie die Bundesligaspiele übertragen und die internationalen Spiele. Und da können alle Fans aus welcher Ecke und welcher Couleur auch immer dabei sein.
Evangelische Erwachsenenbildung in Dresden, Lok Leipzig in Leipzig. Sehen Sie da eventuell Ansätze für eine Zusammenarbeit?
Was mich eigentlich immer interessiert hat, ist so diese Fankulturarbeit und die politische Bildungsarbeit. Manche, nicht nur in Dresden, ja auch in Leipzig und auch in anderen Städten, denken bei Lok Leipzig ja ganz oft immer an die Zeit der 90er Jahre zurück. Ne? Und da hat sich ein Bild festgebrannt in den Köpfen vieler Menschen, dass sie denken, ne, das sind alles Rechte und das sind alles Hooligans und das sind alles Neonazis und so weiter. Da an der Stelle Überzeugungsarbeit und Aufklärungsarbeit zu leisten und sagen, es gibt in der Geschichte vieler Fußballvereine dunkle Flecken. Aber dass es eben auch was anderes gibt darüber hinaus, dass eine Geschichte da ist, die auch anderswo angefangen hat und dass es auch darum geht, in der Zukunft in neue Richtungen und neue Horizonte zu schauen. Ne? Das wäre eine Verbindung, wo ich mir vorstellen könnte, auch eine Rolle zu spielen, wie auch immer die aussehen kann.
Das nehmen wir gerne wahr. Jetzt gibt es ja in den letzten Jahren bei Lok Leipzig viele, viele Veränderungen, auch was das Thema, was Sie gerade angesprochen haben, angeht. Ist das, wenn man an die Stadt verlässt, Leipzig verlässt, kommt das auch in, meinetwegen auch in Dresden, der Landeshauptstadt an? Wir hatten ja zum Beispiel den Ministerpräsidenten zu Gast bei uns. Viele, viele Politiker, viele Leute des Menschen des öffentlichen Lebens kommen mittlerweile zum 1. FC Lok Leipzig. Ist das auch so, dass man, wenn man jetzt mit, ich sag mal, normalen Menschen spricht, dass dieser Wandel, diese Veränderungen, die beim 1. FC Lok Leipzig stattgefunden haben, dass die ankommen?
Also ich habe zumindest wahrgenommen, dass der Ministerpräsident in Verbindung steht zum 1. FC Lok. Die meisten, die sich über Leipziger Fußball äußern, äußern sich eigentlich zu Red Bull und sagen, das ist ein Retortenverein, das ist ein Flaschenverein, das ist ein Geldverein und so weiter. Da in die Richtung gehen dann immer die Diskussionen. Und darüber hinaus geht es dann aber auch oft nochmal um lokalen Fußball und um die Geschichte in der DDR. Da fällt den meisten dann auch schon noch ein, dass es Lok und auch Chemie gibt. Und dass es eigentlich darum geht, Fußballkultur insgesamt weiterzuentwickeln. Ne? Und nicht nur jetzt die Spitzen der Bundesliga im Blick zu haben, sondern darüber hinaus den Breitensport und die Mannschaften, die sozusagen zwischen der ersten Liga und den Amateuren spielen. Und da ist Lok Leipzig ja genau auf dem Weg nach oben, das eben zu sehen und was das für die Gesamtgesellschaft bedeutet. Das wird schon auch hier in Dresden wahrgenommen. Und das halte ich auch für wichtig, darüber im Gespräch zu bleiben.
Die letzte Frage zum Thema Fußball. Wenn man jetzt religiös ist und obendrein noch im Amt, schaut man dann in der 89. Minute schon doch mal hoch und sagt, da muss doch der Fußballgott auch noch sein. Und den versuche ich jetzt mal in die Pflicht zu nehmen?
Na, ich glaube ja, dass Fußball an sich eine eigenständige Religion ist. Und das ist auch so, was gibt wie ein Fußballgott? Ist nur die große Frage, ob der nun auch auf einer Seite steht. Der Papst, glaube ich, in Rom hält für die Italiener und glaubt, dass sein Engagement dann dazu führt, dass die besser sind. Ich halte es eher für unwahrscheinlich. Sondern bin nach wie vor der Meinung, dass die bessere Mannschaft dann auch am Ende gewinnt, falls der Schiedsrichter auch seine Arbeit gut macht.
Also ist der Schiedsrichter sozusagen Vertreter Gottes, was den Fußballgott angeht?
Nee, der Ball ist Vertreter Gottes.
Ach so.
Würde ich sagen.
Gut,
ohne den geht mit gar nichts. Das ist das Wichtigste.
Das ist richtig. Das ist richtig. Jetzt haben wir jetzt nach Jahren mal festgelegt oder festgestellt, dass der Ball schon mal eine wichtige Rolle in Bezug auf den Fußballgott darstellt. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Ich wünsche Ihnen gesundheitlich natürlich erstmal alles Gute, Ihren Kolleginnen, Ihren Kollegen. Danke für das Gespräch und wir kommen zum wichtigen Bestandteil der Sendung. Ihr Musikwunsch Feeling B hatten uns schon geeinigt und den Titel müssten wir jetzt noch festlegen.
Der Titel heißt Artig oder besser bekannt unter der Strophenzeile Wir wollen immer artig sein. Denn so hat man uns gerne.
War Feeling B die Musik Ihrer Studentenzeit?
Genau, in der Leipziger Zeit als Abiturient sind wir in den Eiskeller gegangen. Da hat Feeling B gestudiert, im Leipziger Anker haben die gespielt. Die haben, glaube ich, sogar an der Moritzbastei gespielt, aber auch an anderen Stellen. Und wir sind da viel zu den Konzerten gefahren Übrigens, was viele ja vergessen haben, dass der Eiskeller damals eigentlich auch noch eine Lokkneipe war, beziehungsweise vorher mal eine Lokkneipe war. Das würde man heute überhaupt nicht mehr so richtig ernst nehmen, wenn man da mit Leuten redet. Denken, ne, wieso, das ist alles Chemieland da unten. Es war früher alles mal anders. Und das in der Zeit, klar, waren auch die Punkkonzerte. Feeling B hat eine große Rolle gespielt in der DDR und eben damit auch in Leipzig.
Viele neue Erkenntnisse. Das wird unseren André Göre freuen, vielleicht der sich ja um die Historie des Vereins kümmert. Vielleicht fragen wir ihn mal, ob er das gewusst hat. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sage nochmal Dankeschön für Ihr Engagement und freue mich, dass das geklappt hat. Und vielleicht sehen wir uns ja, wenn alles wieder in normale Bahnen gerät, dann mal in Leipzig und können über Ihr angedachtes Projekt oder über ein angedachtes Projekt sprechen. Pfarrer Dr. Erik Alexander Panzig von der Evangelischen Landeskirche Sachsens und im Speziellen von der Evangelischen Erwachsenenbildung. Schönen Dank und schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss. Wir wollen immer artig sein, der Musikwunsch von Pfarrer Panzig aus Dresden und wir freuen uns, dass das geklappt hat und haben festgestellt, dass der irdische Vertreter des Fußballgottes der Ball ist. Taktisch klug ausgerichtet, dieser Mann.
Du, der Ball übrigens ist gerade im Netz bei Gladbach Bayern, das wird unserem übernächsten Gesprächsgast sehr freuen, Robert Kempel, der mit dem FC Bayern zu tun hat. Dazu kommen wir später. Erstmal bleiben wir beim ersten FC Lok. Nicht nur wollen wir gleich Nils Dendera anrufen, sondern wir wollen auch Gewinner verkünden. Gewinner eines Jahreskalenders für das Jahr 2021 natürlich, sind folgende Personen, die wir bitten, über Facebook dem ersten FC Lok eine Nachricht zu schreiben, damit die über der Versand, die Übersendung abgewickelt werden kann. Und zwar, bitte melde dich. Markus Tölke, Detlef Mohr, Thomas Gold, David Heuschneider und Pierre Wessel. Und das Trikot gewonnen hat Filippo Gudice mit seinem Kommentar zum Thema, was war mein emotionalster Moment mit dem ersten Episode im Jahr 2020. Also, Markus Tölke, Detlef Mohr, Thomas Gold, David Heuschneider, Pierre Wessel und Filippo Gudice, bitte eine Nachricht schicken per Facebook an den ersten FC Lok, wenn ihr euer Geschenk haben wollt.
Ist es jetzt
an der Stelle der Aufruf an euch.
Ist das jetzt das Trikot, was du da getragen hast, oder ist das das, was da vor dir lag?
Ja, das, was vor mir lag, da von Gabriel Boacci natürlich.
Das
Originaltrikot und signiert von ihm.
Aber das ist eine Sache für die Vitrine, denke ich mal.
Auf jeden Fall. Hättest du eigentlich eine Vitrine für sowas?
Ich habe einen Altar. Also,
du hast einen Altar, ein Schrein.
Ich habe einen Schrein, ja. Und weißt du, was da drin steht? Und ich das jeden Tag sehe, das ist die Flasche, die Sektflasche, die Magnumflasche vom Aufstiegsspiel damals in Bernburg. Nachdem alle Spieler darauf unterschrieben haben. Und dann steht sie da, ja.
Aber leer natürlich, leer.
Ja, das hatten ja dann die Spieler erledigt, aber der steht da. Das ist so, ich habe keinen Pokal, aber ich habe eine leere Flasche.
Ja, auch nicht schlecht.
Ja.
Thomas, also lieber eine haben als eine sein an der Stelle.
Richtig.
Ja, weises Wort.
Richtig.
Genau, ansonsten haben wir noch irgendwas zu verkünden an der Stelle. Bahnschwellenaktion ist ja überragend zu Ende gegangen. Mit einem guten Endspurt hinten raus. Die Lokalmann da drüben, Mensch, 500 Euro haben wir natürlich gespendet. Wir haben erst 400 Euro gesagt. Also das war schon sehr, sehr gut. Und eine aktuelle Spendenaktion gibt es nicht. Es gibt einen neuen Nachwuchssponsor, Pure, Backhaus Hennig ist Nachwuchssponsor jetzt, die ja ganz in der Nähe ihre Fabrikation haben. Ne? Ein Audi-Gast, der mal nach Meuselwitz fährt zum Spiel, der kommt ja dort zwangsläufig vorbei, wenn er über die B2, B95 fährt. Richtung Schnauder-Trebnitz, man kennt sich. Und ansonsten, Thomas, gibt es bei dir am Hause Franzki was Neues?
Nö, ich wollte mich nur mal informieren, was ist denn, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich würde trotzdem jetzt gerne irgendwas spenden. Der muss jetzt warten, bis die nächste Aktion startet und...
Nö, der kann spenden, wie er will. Du kannst ja immer spenden.
Ja, ich meine, im Zusammenhang
mit...
Aber es wird irgendwann wieder eine Aktion geben, dass man sagen kann, okay, ich möchte jetzt hier... Irgendwas.
Bist du unruhig, weil der erste FC Lok seit 8 Tagen keine Spendenaktion initiiert hat?
Ja.
Thomas?
Ja.
Ja. Ja.
Aber
naja, ich wette, es gibt nur eine, wenn überhaupt nur eine Spendenaktion in diesem Jahr.
Okay. Und die geht dann von Februar bis Dezember?
Ja, sie beginnt morgen. Okay. Nein, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir haben das nicht nötig. Wurde neulich auch gefragt, wie geht's denn dem ersten FC Lok? Mein Eindruck ist, es geht ihm gut. Da geht's anderen Vereinen deutlich schlechter.
Ich habe meine Einladung bzw. meine Bestätigung für mein Einzeltraining erhalten. Und,
ah ja, sehr gut, Thomas. Freue ich mich. Zeit ja. wird's.
Und dann muss ich mal sehen. Ich lasse mich jetzt schon beraten, was ich da natürlich zu tragen werde. Ich habe mich entschieden.
Das kleine Schwarze.
Nee, eine Jogginghose, also eine Trainingshose, nicht Jogginghose, Trainingshose. Und dann alles reinstecken so. Und dann auch die Stutzen über die Schuhe.
Die Stutzen über die Schuhe. Na, ich bin gespannt, wie du da auftrittst. Nee, muss ich da wirklich mitmachen?
Ja, ja, du musst da mitmachen und ja, jemand muss ja rennen. Also das ist, ich kann ja da nur eigentlich symbolisch rumstehen. Also ich werde jetzt nicht da. Ich habe mal 20 Minuten Ballholo beim Training gespielt. 20 Minuten hinterm Tor gestanden und die Bälle zurückgespielt, ja.
Ja.
Und ich sage,
war mehr Ballholen für die Spieler danach, nachdem du die hingespielt
ja,
hast.
Ja, ich sage dir, das war schon olympiareif, was ich da abgeleistet habe. Aber ich bin ja nicht im Training. Aber da werden wir auch noch
was richtig. Machen. Richtig, du kannst gerne mal bei mir beim Training dann die Bälle holen. Was ich mich ja frage, der Maradona, das hast du ja mehrmals schon erzählt, ist dir ja auf den Fuß getreten eins. Hm. Vielleicht hat er da ja irgendwie dir was intravenös verabreicht.
Hat er, auf jeden Fall. Weil ich habe kurze Zeit später bei einem Spiel im Rosenthal 3 Kopfballtore geschossen. So viel habe ich im ganzen Leben nicht gemacht. Also was Maradona hat mich ohne die Hand Gottes dann dazu mit seinem Tritt verführt, Kopfballtore zu schießen. 3 Stück in einem Spiel.
Ich dachte kurz irgendwie, du solltest jetzt sagen, uneheliche Kinderzeugen oder Drogensucht oder so, aber das ist auf den Fußball bezogen, das finde ich in Ordnung.
Natürlich, wir haben einen Musikwunsch, bevor wir jetzt anschließend Nils Stenera anrufen. Und zwar geht es um unseren Edelfan, darf man das so sagen?
Ja, der Edelfan, Martin Matthäus auf jeden Fall. Ja, wenn einer zuhört beim Lokowunschkonzert neben der Chefredaktion, dann ist es er.
Und er hat sich einen Titel gewünscht, der fast zur Hymne werden kann.
Ja, stimmt. Das ist die Corona-Hymne. Traurig, wie es ist für viele Gastronomen, Einzelhändler, Künstler und auch Vereine. Gloria Gaynor, I Will Survive.
Das Logo-Wunsch-Konzert in der ersten Ausgabe 2021, unser nächster Gast. Und den begrüße ich mit einem Zitat. Wir sind überzeugt, dass der Wechsel zu einem ambitionierten Regionalligisten wie Lok Leipzig der richtige Zwischenschritt in seiner noch jungen Karriere ist. Schönen guten Abend und gleich die Frage hinten dran. Wie fühlt sich denn so eine Aussage an? Wie ordnet man die als Spieler ein? Schönen guten Abend, Nils Stenera.
Servus erstmal. Ja, schön, so eine Aussage zu hören, was ich so direkt war. Ja, wie ich damit umgehe, ist schön zwar, aber was gilt es? Muss hier meinen nächsten Schritt machen. Leider haben jetzt nicht so viele Spiele. Wegen der Corona-Pandemie, ich glaube, es waren jetzt insgesamt 8 Spiele. Ja, aber für mich war der Schritt wichtig jetzt, um einfach hier mal wieder verletzungsfrei zu bleiben und einfach so viele Spiele wie möglich zu machen.
Ja. Ist natürlich ärgerlich, dass jetzt die Saison wieder unterbrochen ist, aber einen Eindruck vom ersten FC Lok hast du ja bekommen. Wie sind die Unterschiede? Wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen Eintracht Frankfurt und dem ersten FC Lok? So als Vereinsstruktur und natürlich auch, was die Trainingsbedingungen und die Trainingsintensität angeht.
Ja, gut, man muss halt sagen, das eine ist ein Bundesligist, das andere ist ein Regionalligist. Ja, da sind schon der ein oder andere Unterschied ist da schon dabei. Ja, ich würde sagen, in Frankfurt ist das alles doch schon noch ein bisschen professioneller, aber ja, ist wahrscheinlich auch klar. Ja, aber trotz allem fühle ich mich hier sehr, sehr wohl. Der ganze Verein, die ganzen Jungs haben sehr, sehr gut mit aufgenommen, haben eine super Truppe und macht einfach Spaß mit den Jungs hier.
Du warst ja in...
Fühlst du dich eigentlich, Entschuldigung Thomas, ja. Fühlst du dich eigentlich als Bundesligaspieler oder wie fühlst du dich?
Ja, als Bundesligaspieler würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Ja, wie gesagt, ich kam aus der Jugend raus, hatte mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Ja, wie gesagt, hab noch kein Bundesligaspiel gemacht, also von daher sehe ich mich auch nicht als Bundesligaspieler.
Ja.
Du hast ja da A, B, C, alle Mannschaften durch, warst auch in diesem Jugendcamp bei Frankfurt und diese Entscheidung zu Lok zu wechseln, wer war daran beteiligt, wie kam das zustande?
Ja, seit der U15 spiele ich bei der Eintracht. Wie der Wechsel zustande kam, lief alles über meine Berateragentur.
Da kam der Kontakt zum Almedin zustande. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, hatte ich ein gutes Gespräch mit dem Almedin direkt. Und das, ja, war für mich alles sehr positiv. Und dann ging das auch alles relativ schnell mit der Unterschrift dann. Und ja, für mich war es der richtige Schritt.
Dein Bruder Marc hat ja bei der Eintracht das eine oder andere Bundesligaspiel absolviert. Ich hatte ihn mal bei dem Fußballmanagerspiel Comunio, das wirst du vielleicht auch kennen. Hat den jahrelang, weil ich dachte, so ein Perspektivspieler, Supermann und so weiter und so fort. Und dann hat er sich regelmäßig verletzt. Das ist so ein bisschen die kleine Geschichte deines großen Bruders. Wie sind die Gene da bei dir? Bist du da aus anderem Holz geschnitzt?
Ja, gut, ich sag mal so, er hatte auch viel Verletzungspech. Ich würde jetzt mal sagen, ich hatte auch die ein oder andere Verletzung. Aber ich denke, wir sind da doch dann zwei unterschiedliche Typen. Kann man nicht so vergleichen. Wir sind beide Typen, die viel für sich selber noch machen müssen, weil wir vielleicht nicht den Superkörper haben. Und genau das tun wir beide bestmöglich. Und Verletzungen gehören leider immer im Fußball dazu. Das ist leider so. Ich glaube, es hat jeder mal so Phasen. Aber wichtig ist, daran zu arbeiten, seine Schwächen zu stärken, und das ist das Wichtige.
Ja. Wie hast du angefangen mit Fußball? Kannst du uns kurz einen Einblick geben, wann der kleine Nils sozusagen zum Fußball gekommen ist und wie sich das dann alles so weiterentwickelt hat, bis es zur Eintracht ging und nach oben?
Ja, genau. Ich muss erstmal sagen, ich komme aus einer Fußballerfamilie. Papa hat gespielt, die Mama hat auch mal Fußball gespielt. Da war das eigentlich relativ früh klar, dass ich auch Fußball spielen werde. Wie es dann zustande kam, ich habe zu Hause bei meiner Heimat angefangen, beim KSV Holzen Kassel. Bin dann zur Eintracht gekommen, zu 15. Ja, mein Bruder war vorher auch da, auch alle Jugendmannschaften durchlaufen. Gibt's ja die verschiedenen Auswahlen dann, bis hin zur Hessenauswahl. Und kann man so sagen, dass ich da dann gescoutet wurde, und dann war für mich eigentlich klar, der Wechsel zu Eintracht Frankfurt.
Die Entscheidung zu Lok Leipzig zu gehen, als du die oder als ihr die gefällt habt, war dir bewusst, in welche Regionalliga? Kanntest du dich mit der Liga aus? Kanntest du dich mit diesem Umfeld hier aus? Oder hast du gesagt, das schaue ich mir an und gehe einfach hin und guck mal, was da passiert?
Nee, ich kannte die Liga schon. Ich habe auch die Aufstiegsspiele verfolgt gehabt schon. Leider ärgerlich nicht geklappt mit dem Drittliga-Aufstieg. Ich habe auch den einen oder anderen Kumpel, der noch in der Regionalliga jetzt auch gespielt bei uns, beziehungsweise gespielt hat, mit denen ich auch regelmäßig noch in Kontakt war. Und ich glaube, es ist schon eine sehr gute Regionalliga.
Sag mal, du hast einen Leihvertrag für dieses Jahr. Hast du schon mal drüber nachgedacht, länger zu bleiben, weil die Regionalliga so eine tolle Liga ist?
Habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich hoffe einfach, dass es jetzt bald schnellstmöglich weitergehen kann. Je nachdem, wann es dann weitergeht. Und dann werde ich erstmal die restlichen Spiele noch machen, und dann werde ich mich im Sommer nochmal, werde ich mir nochmal Gedanken machen, wie es dann weitergeht. Und dann schauen wir mal.
Wenn du beim Training bist oder beim Spiel, erwarten dann deine Mitspieler von dir mehr oder sagen die, nö, er ist Teil der Mannschaft, er spielt genauso gut oder so schlecht wie wir? Oder sagen die, hallo, du bekommst noch von der Bundesligamannschaft, du müsstest und du kannst doch eigentlich und so weiter und so weiter?
Ja, nee, ich glaub schon, dass die Mitspieler einiges erwarten von mir, aber wie gesagt, wir haben eine super Truppe. Da macht mir keiner jetzt wirklich Druck oder irgendwas. Ich versuche jede Woche Leistung zu zeigen, um der Mannschaft zu helfen. Und versuche den einen oder anderen auch, bin zwar noch nicht so alt, aber einige Tipps zu geben im Training auch, die ich vielleicht selber schon bekommen habe von Eintracht Frankfurt, von der ersten. Genau.
Oh ja. Aber du bist gebürtig aus Kassel und hast dann auch angefangen mit Fußballspielen. Wie oft bist du zum Herkules hochgerannt als Trainingskunden oder als Kind, um dich ein bisschen über die Geschichte und Kultur Kassels zu informieren?
Ja, ich muss sagen, bei der freien Zeit laufe ich da nicht gern hoch. Als kleines Kind bin ich dann doch öfters mal mit der Familie hochgelaufen. Wie gesagt, ist meine Heimat, eine schöne Stadt Kassel.
Ja, für die Zuhörer, die Kassel nicht so gut kennen, da gibt es den Schlosspark Wilhelmshöhe mit ganz verschiedenen, also ein angelegter Park mit ganz verschiedenen Attraktionen. Wir sind als Familie da im Sommer gewesen und dachten, wir gehen mal ein bisschen spazieren. Aber das ist natürlich dort ein bisschen umfangreicher getoppt, wird das Ganze dann von der Herkulesfigur, die man nur erreicht, wenn man 510 Stufen nach oben steigt. Ich glaube, ich hatte gezählt, 510. Und sich dann oben freut, weil es verschlossen ist, so wie es bei uns war. Ja, schade. Aber für alle, die mal in Kassel sind, das lohnt sich auf jeden Fall. Der Schlosspark, kann man ein schönes Stück Kuchen dann unten am Schloss. Thomas, warst du schon mal in Kassel?
Ich bin jedes Jahr in Kassel in diesem Kongresszentrum, weil wir da Streetfood machen.
Ah, du machst Streetfood in Kassel, ja.
Sehr schön, ja.
Weiß nicht, ob es unhöflich ist, wenn ich sage, ich finde Kassel gar nicht so hübsch, aber das ist ja Ansichtssache tatsächlich. Also die Krimwelt kann ich noch empfehlen.
Jetzt nur Nils aufspringen und sagen, Moment, ich werde jetzt die 10 wichtigsten Hotspots in Kassel benennen, aber musste nicht.
Oh, Hotspot ist ein verbranntes Wort zur Zeit.
Sag mal Nils, du wohnst aber jetzt in Leipzig, pendeln nach Kassel wäre ein bisschen anstrengend. Wie oft bist du dann aber in Kassel oder wie oft fährst du nach Hause andersrum?
Also ja, nach Hause fahre ich jetzt nicht so häufig. Ja, ich habe meine Wohnung noch behalten in Frankfurt, weil hier auch noch meine Freundin lebt. Und ja, wenn ich dann eigentlich, man kann schon eigentlich sagen, dass Frankfurt mein zweites Zuhause ist. Wenn ich dann mal heimfahre, dann eigentlich sogar eher nach Frankfurt als nach Kassel. Genau.
Und jetzt wohnst du in Leipzig, hast du eine Wohnung in Leipzig und bist du, weil ich muss zur nächsten und wichtigsten Frage kommen, die heißt nämlich immer, kannst du kochen?
Ob ich kochen kann? leider nicht viel.
Ja, gut. Ja, also das ist natürlich, wenn man viel Fußball spielt, hat man weniger Zeit für solche Dinge wahrscheinlich. Sag mal, Nils, wenn du jetzt den Unterschied der Regionalliga als Liga in ihrer spielerischen Qualität und spielerischen Eigenarten beschreiben würdest, was würde dir da konkret einfallen?
Ja, ich denke, in der Regionalliga wird viel auf Physis gelegt. Hier geht es ordentlich zur Sache. Hier hast du immer in jedem Spiel eine gewisse Härte im Spiel dabei. Mhm. Hast auch Mannschaften, sage ich, in der Liga, die auch wirklich fußballerisch gut spielen können. Und hast halt eine Mischung aus Mannschaften, die gut spielen können und aus Mannschaften, die halt mehr über den Kampf kommen. Ja, ich kenne mich jetzt auch, es ist auch mein erstes Profijahr. Ich muss mich da selber erstmal dran gewöhnen.
Ja, ja.
Ist immer noch schwierig zu beurteilen.
Und die Stadt Leipzig als Stadt?
Wie würdest du unsere Mannschaft charakterisieren? Wenn du sagst, manche kämpfen mehr, die anderen spielen mehr. Was ist unsere Mannschaft für eine Truppe?
Ich würde sagen, wir versuchen, das umzusetzen, was der Trainer von uns möchte. Das ist viel Fußball spielen, den Ball viel laufen zu lassen. Und ich denke, das haben wir auch bis jetzt ordentlich hinbekommen.
Mhm. Dann frage ich nochmal, die Stadt Leipzig so an sich, wie gefällt es dir in unserer Stadt?
Ich muss sagen, ich war vorher noch nie in Leipzig, aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Es ist eine richtig schöne Stadt. Bevor der Lockdown jetzt war, war ich auch noch ein, zwei Mal mit meinen Eltern und meiner Freundin in der Stadt. Hat uns allen sehr gut gefallen, sind alle begeistert.
Sehr schön. Wie hältst du dich jetzt zurzeit fit im Lockdown? Der Trainer hat ja Lauftraining noch rumgeschickt, glaube ich. Machst du dann noch zusätzlich was?
Genau, wir hatten Lauftraining geschickt bekommen. Wir haben ja jetzt seit der Woche jetzt wieder mit dem Training begonnen. Auch wenn es erstmal nur dreimal die Woche ist. Ja, ansonsten in der freien Zeit jetzt hat jeder, denke ich mal, ein bisschen was für sich selber gemacht. War ab und zu mal joggen. So habe ich mich auch fit gehalten.
Vielen Dank. Nils, ich habe keine weiteren Fragen. Thomas, du?
Nee, vielleicht noch zum Musikwunsch. Du hattest dir Medusa gewünscht, glaube ich, ne?
Genau, ich glaube, ja.
Paradise. Und gibt es da eine besondere Beziehung zu dieser Art Musik oder einfach nur, weil es dir gefällt?
Nee, hat mir einfach nur gefallen. Da gibt es keine.
Das ist ja auch Grund genug, sich das anzuhören. Dann auch dir viele Grüße. Bleib gesund. Wir hoffen auch,
dich
bald wiederzusehen. Und sagen, okay. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, gerne. Vielen Dank an euch.
Bis bald.
Ciao.
Dann, ciao.
Aha, so schnell ist es dann nicht vorbei. Der Musikwunsch von Nils in der... Du bist schon wieder da oder noch da?
Ja, ich bin noch da. Thomas, stört dich das?
Nee, ich wollte bloß fragen, weil der Titel jetzt so abrupt zu Ende war, der sein könnte, dass du zwischendurch irgendwelche Arbeiten zu erledigen hast. Übrigens habe ich Post bekommen, jetzt gerade.
Du hast Post bekommen?
Ja.
Ah ja.
Ich lese, soll ich es vorlesen oder soll ich es dir nicht vorlesen?
Na, lies mal vor, ich bin gespannt.
Ich lese es mal vor und zwar... Ich werde dich im Einzeltraining betreuen, exklusiv und ohne Aufpreis. Wer kann das geschrieben haben?
Pep Guardiola.
Das war letzte Woche. Diese Woche ist es dann ein kompetenter Trainer und zwar...
Warte mal, dieser Alexander Dingsbums, der bei der Darts-WM vielleicht Vogt. Ins Achtelfinale gekommen ist.
Auch der nicht, nee. Es ist, wie ich gesagt habe, ein kompetenter Trainer und es ist der Jürgen Schwarz, der hat das geschrieben. Und das nehme ich natürlich dann gerne wahr. Und dann kann er vielleicht bei mir doch noch was werden.
Na, der hat ganz viel im Kleinfeldbereich trainiert, so U10, U12, U14, dann ist das schon Großfeld dann.
Das ist...
Das ist also genau, denke ich, das richtige Niveau, würde ich sagen.
Das denke ich auch. Und du kannst ja dann, wie gesagt, zugucken oder mich anfahren oder mitmachen, das weiß ich sonst genau.
Weil ich bin eine Runde dummer Junge, du in der Mitte und ja.
Ja, das geht auch. Aber sag mal, wann kann ich denn trainieren? Das ist ja jetzt auch gar nicht möglich, weil A, ist es kalt und B, ist es ja Corona. Also verschiebt sich das Ganze auch.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Das stimmt natürlich. Da werden wir mal sehen müssen, weil wir einen Termin finden. Aber davon kommt es natürlich nicht. Du hast auch dafür bezahlt. Das hast du eigentlich auch bekommen.
Naja, ich möchte das ja auch. Ich möchte mir dann auch dann die Fotos
anbieten. Mit Jürgen hast du natürlich auch einen Trainer, wo du sofort die Erfolge sehen wirst.
Ja, gut. Aber ich will viel mit dem Ball machen, weniger laufen. Das muss auch klar sein.
Ja, aber man kann auch mit dem Ball laufen. Aber gut, lass dir das. Wir spielen noch eine Musik und dann ist Zeit, dass wir uns Robert Kempel ranholen, U17-Trainer. Können wir uns dann mal fragen, was er mit dir trainieren würde.
Das ist genau der richtige Gesprächspartner. Ein bisschen Musik und dann gibt es wieder kompetente Gesprächspartner. Das Lokowunschkonzert mit unserem nächsten und auch letzten Gast für heute, Robert Kempel, der Trainer der U17 beim 1. FC Lok Leipzig. Schönen guten Abend. Wie geht's?
Schönen guten Abend. Mir geht's gut soweit. Außer, dass die Decke langsam auf den Kopf fällt und ich nicht nur arbeite nebenbei, sondern auch noch Lehrer bin.
Ach ja, du bist Lehrer.
Das sind die Schlimmsten. Das sind die Schlimmsten.
Was für Lehrer, was für Fächer unterrichtest du?
Nein. Ich bin Lehrer auf Teilzeit, da ich drei Jungs habe und die sind alle zu Hause wegen der Corona-Pause.
Ach so, okay, verstanden. Ja.
Na gut, das akzeptiert.
Ja.
Gottes Willen, Lehrer können, Lehrer nicht, nein.
Das würde ich auch nicht, würde ich nie im Leben auf die Idee kommen, Lehrer zu werden.
Gottes Willen.
Ja, warum willst du nicht Lehrer sein, Robert?
Warum will ich nicht Lehrer sein? Ja. Weil ich den Journalismus besser finde.
Ich kann mich jahrelang nicht entscheiden. Gut. Journalismus findest du besser, sind wir gleich beim Thema. Ist das dein Hauptbroterwerb, der Journalismus?
Das ist mein Hauptbroterwerb, genau. Ich habe vorher bei einer externen Firma gearbeitet, die dem FC Bayern ein bisschen ausgeholfen hat, das Fanartikel zu veräußern an die Kunden, beziehungsweise an die Fans. Kunden nennen es der FC Bayern. Und mit der Zeit lernt man ja da auch bestimmte Leute kennen. Und freundet sich vielleicht sogar mal an. Und da habe ich gesagt, Mensch, komm, packst es mal selber an und bewerb dich mal direkt. Und dadurch bin ich auf das neue Fanmagazin 51 gestoßen.
Ah.
Und man muss sich so vorstellen, Bayern hat vor 2 Jahren, ist es mittlerweile her, haben die dieses sogenannte Stadionmagazin, was alle 2 Wochen zu den Heimspielen rauskam, haben die abgeschafft und haben dafür ein einmonatiges Magazin rausgebracht.
51. Und davon kann man leben, dafür, dass man dort schreibt in dem Magazin?
Nee, ist doch der FC Bayern.
Es ist okay. Ja. Es ist okay.
Ja, krass.
Wie beziehst du deine Informationen? Fährst du dann so oft, es dir möglich ist, nach München und sitzt dann in der Säbener Straße und sagst du, erzählt mal, ich muss was schreiben oder wie funktioniert das?
Nein. Also im Grunde genommen ist es so, du bekommst Termine, wann du zum Beispiel Interviews mit dem Spieler hast. Oder du gehst zu Fangruppen-Meetings. Irgendwelche Fanclubs haben dann irgendwelche Meetings mit den Spielern, dann sitzt du dabei. Du berichtest über, wer hier hat jetzt Geburtstag, welche Mitglieder sind jetzt aufgerückt. Wie ja jeder Bescheid weiß, hat der Rekordmeister sehr, sehr viele Mitglieder. Und die Mitgliedschaft, die Anzahl der Mitgliedschaft, also man rückt immer weiter rauf, wenn jemand ausscheidet beziehungsweise neu dazukommt. Und das hat auch eine Auswirkung auf die Ticketvergabe.
Naja.
Kriegst du bevorzugt Tickets, wenn ich das mal so ganz unter uns fragen darf?
Thomas hat dann nicht als neuen Freund gewonnen. Ja,
also ich kann dir sagen, wir können uns mal unterhalten, wenn du mal eine andere Anfrage hast.
Ich möchte erst, Spaß beiseite. Ich habe gehört, du musstest beim ersten FC-Blog mal eher gehen, weil du Robert Lewandowski interviewen solltest. Stimmt das?
Das ist richtig.
Ja, wie war es denn so? War das vor dieser Saison? Also war das jetzt dieses Jahr?
Das war noch in der letzten Saison, genau. Ja, das ist, es ist manch, also zurzeit ist es nur logischerweise wegen der Pandemie nur online, ist alles per Videokonferenz, aber ja, das kann öfters mal vorkommen. Das ist, die Jungs, die sind alle richtig cool drauf, alle sind wirklich menschlich wie ich. Mhm. Ja, das sind auch keine, die abgehoben sind. Und man kann auch ganz, ganz schön viel Spaß haben mit den Jungs.
Wie gefällt dir denn das Magazin des 1. FC Lok Leipzig? Was ist denn aus deiner Sicht daran gut und was ist weniger gut?
Was ist gut? Also ich finde, die, was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat im letzten Jahr, das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, ist, dass da auch Informationen zum Beispiel über die einzelnen Trainer, die im Nachwuchsbereich tätig sind, dass da die Fans auch informiert werden, was rundherum um den Verein passiert, nicht nur um die erste Mannschaft, sondern dass da auch wirklich viele Leute, die mit Herzblut dabei sind, da mitwirken. Ja, und da muss ich echt mal eine Stange brechen für alle. Das ist wirklich, was ich da täglich sehe, wenn ich dort bin, das ist unglaublich, wie sich die Leute dort einhängen. Das hat noch wirklich, da merkst du richtig, dass das familiär ist, dass da jeder für jeden auch außerhalb vom Platz kämpft. Ja. Und ich finde, genau das muss auch in so einem Magazin präsentiert werden, dass jeder sieht, wer da auch alles im Hintergrund mitwirkt und insgesamt auch zum Erfolg beiträgt, was den FC Lok ausmacht.
Wirst du das schon mal angesprochen, dein Rat oder deine Unterstützung? Oder sagen die, nee, lass den mal schön trainieren und das andere machen wir ja selber?
Oder hast du deine Unterstützung schon angeboten und wirst demnächst das Magazin übernehmen?
Nee, ich habe es noch nicht angeboten. Kommt auch da, ist daher geschuldet, ich bin gerne Trainer. Das bindet mich sehr viel ein. Und dann noch die Arbeit nebenbei und Kinder, die auch bei Lok Leipzig spielen. Da bin ich voll ausgeschöpft im Moment.
Ja, das glaube ich gerne. Wer ist das nicht? Trainertätigkeit, du hast es angesprochen beim 1. FC Lok. Du trainierst die U17. Seit wann bist du im Verein? Ich glaube, du warst zwischendurch mal weg und hast ein paar Männermannschaften trainiert, wenn ich richtig weiß. Seit wann bist du im Verein? Welche Mannschaft hast du bis jetzt trainiert? Und wie ist es in der Regionalliga so?
Genau, also bin seit dreieinhalb Jahren dabei. Habe Pause von den Männermannschaften gemacht. Letzte war Verbandsliga, weil nach 10 Jahren hast du dann irgendwann ist dann die Luft raus und da brauchst du mal eine Pause und da kam Jugendfußball natürlich richtig zum richtigen Zeitpunkt und muss sagen, der Jugendfußball ist einfach, es fixiert mich einfach, weil du den Kindern, du kannst den Jugendlichen wirklich so viel noch mitgeben. Im Männerbereich ist es ja so, dass du die wirklich von Woche zu Woche auf den nächsten Wettkampf vorbereitest. Im Jugendbereich kannst du den noch fürs Leben mit irgendetwas auf den Weg geben. Egal in welchem Altersbereich das ist. Und ich arbeite unheimlich gern mit den Jungs. Natürlich auch auf einem bestimmten Level, muss man auch sagen. Ne? Also wenn man jetzt bei uns in der Regionalliga, da sind sie alle hoch motiviert. Jeder will das erste Mal Lok Leipzig in der Regionalliga in U17 seit, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 10 Jahren. Man sieht, man hat in jedem Spiel gesehen, bis auf ein Spiel gegen Hertha, hat man gesehen, dass wir wirklich mithalten können. Und wir werden definitiv die Klasse halten. Da bin ich mir 100%ig sicher. Das Trainerteam ist gut, die Mannschaft ist gut. bis zum Betreuer hin und natürlich die Leute, die im Hintergrund arbeiten, uns alles ermöglichen. Nochmal danke dafür. Besonders an Paul Diermann, der immer die Busse bereitstellt. Ja. Und Jürgen Schwarz, der uns immer den Rücken frei hält.
Ist es jetzt positiv. Ja, genau. Der erste FC Lok, die U17, deine Mannschaft, die sind zurzeit 11. in der 15er Staffel. Die letzten drei steigen ab. Der Abstand ist zurzeit ein Punkt. Aber Babelsberg, die da auf Platz 13 rumlungern, die haben auch schon ein Spiel mehr. Das heißt, es sieht so gesehen auch ein bisschen besser aus. Ich habe ein Spiel gesehen. Das war das erste Spiel gegen Halle 2. Das war natürlich ein Drehbuch sondersgleichen tatsächlich. Umso besser, dass die Mannschaft das zumindest abgeschüttelt hat, weil
ja, vielleicht kann man es nicht schreiben.
Ja, vielleicht kann den Zuhörer noch mal erklären, was passiert ist, weil das ist wirklich so eine Sache, die man eigentlich nicht so oft erlebt.
Ja, also wirklich eine gute Chance zum 1-0 für uns. Gleich am Anfang kriegen wir Elfmeter, bekommen Elfmeter für uns. Ich glaube, Halle bekam da auch gleich die rote Karte. Wir verschießen den Elfmeter. Ich glaube, wir müssten jetzt lügen. Ich glaube, es waren in den ersten 5 Minuten.
Ja.
Dann geht Halle 1-0 in Führung, nachdem wir einen Sturmlauf hatten. Wir gleichen aus. Die bekommen die zweite rote Karte. Und wir veranstalten kurz nach der Halbzeit einen Sturmlauf, der seinesgleichen sucht, treffen aber das Tor nicht, wenn ich mal so milde ausdrücken darf. Ja. Und dann bin ich mir nicht mehr sicher, ich glaube sogar noch eine dritte rote Karte.
Ja, ich weiß nicht, 2 oder 3, aber es war auf jeden Fall deutlich Überzahl. Ich würde sagen, doppelte Überzahl.
Ja, doppelte Überzahl, genau. Und dann Viertelstunde vor Schluss, 10 Minuten vor Schluss sogar, laufen wir eiskalt in eine Konter rein. Eine blöde Aktion an der Mittellinie, die zum Einwurf für den Gegner führt. Die führen schnell aus. Und ja, und dann passiert das Unheil. Und bis heute, also ich glaube, Halle war selbst überrascht, dass sie das Spiel noch gewonnen haben. Aber so ist Fußball. Ein Drehbuch kann man nicht besser schreiben. Deswegen lieben sie auch den Sport. Und ich glaube auch, und ich bin auch sicher, das hat uns auch nicht nur demoralisiert, sondern das hat uns auch gestärkt, weil wir genau wussten von Anfang an, wir können da definitiv mithalten, waren sogar besser. Aber wir machen trotzdem noch diese gleiche Fehler im Laufe der Saison und das bricht dir dann halt irgendwann das Knie. Ja? Also wenn du ständig vom Tor stehst, machst die Bude nicht und bekommst dann hinten eins, dann ist es halt vorbei, dann ist es halt so. Das ist dann irgendwann musst du dann auch mal treffen. Ja,
ja, da steht in manchen Trainerhandbüchern, wichtig ist die Ruhe vor dem Tor. Ja, das sagst du ja so einfach. Man muss es ja irgendwie den Jungs auch vermitteln. Die Ruhe vor dem Tor, weil im Training ist natürlich eine ganz andere Situation als auf dem Feld. Hast du da einen Kniff oder einen Tipp, den du deinen Spielern mitgibst, dass die da ein bisschen ruhiger vor dem Tor agieren, als sie es sonst vielleicht machen würden?
Also mein größter Tipp ist immer, gerade im Strafraum, wenn ich den Blick zum Torhüter habe, da gibt es nichts anderes als den Schuss aufs Tor. Platziert und ohne Gewalt. Wichtig ist auch dabei, was ich auch immer ganz stark betone, bevor die den Ball überhaupt bekommen, mal links und rechts zu schauen, über die Schulter, kann ich ihn weiterleiten oder muss ich ihn direkt schießen oder kommt ein Gegenspieler, was muss ich jetzt machen? Und das ist dann der springende Punkt. Oftmals ist es so, die konzentrieren sich völlig nur auf den Ball, Ball kommt und dann wird blind draufgeschossen und wie es in unserem Fall des Öfteren ist, wir schießen dann Torhüter an aus 3 Meter.
Und das ist dann
dieses klassische Überhastete, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt. Und da kommt dann auch die Kommunikation mit ins Spiel. Ja, wenn ich 3 Meter hinter meinem Stürmer stehe und ich sehe, der ist völlig alleine, dann gebe ich ihm ein kurzes Signal, dass er den Ball runternehmen kann und das Ding in die Ecke schieben kann. Ja, das sind aber alles so Erfahrungswerte, das müssen die Jungs dann auch im Laufe der Zeit mitnehmen.
Deine eigene Fußballerkarriere verlief ähnlich steil wie der Aufstieg des 1. FC Lok jetzt von der Landesliga in die Regionalliga. Vielleicht kannst du den Zuhörern nochmal erzählen, wie du und vor allem wo du Fußball gespielt hast.
Ja, es verlief steil am Anfang und dann habe ich eher so die Lutz-Hans-Stil-Karriere gemacht.
Hast auch auf allen Kontinenten gespielt.
Ja, also ich habe ja meine Jugend beim 1. FC Kaiserslautern verbracht und nachdem wir aus der 2. Liga aufgestiegen sind, in die 1. sind sie ja wohl, was ja jeder weiß, Meister geworden mit dem ehemaligen Lokspieler Olaf Marschall. Ja. Da stand ich im Regionalliga-Kader, hatte leider Spieler, die ein bisschen besser waren vor mir, à la Michael Ballack und Thomas Riedel. Ja, und die haben, und was die für eine Karriere hingelegt haben, weiß ja auch fast jeder.
Ja. und ja, da musst du dich nicht grämen, aber da, wo bist du dann hingegangen oder wie ging es dann weiter?
Danach bin ich dann sofort nach Reutlingen zum guten Freund, der auch dort gespielt hat, am SSV Reutlingen unter Armin Fee ein Jahr gespielt. Habe mich danach entschieden, da ich gemerkt habe, im Amateurbereich kommst du auch nicht weit und damit kannst du auch nicht auf Dauer überleben. Erstmal für Studium entschieden. Da kam aber dann auch noch Mexiko dazwischen. Spielerberater hat mich nach Pachuca de Soto vermittelt, wo ich dann ein Jahr gekickt habe. Und danach habe ich dann noch 4 Jahre im College in der USA bei UCLA gekickt und habe es dann noch einmal probiert nach meiner Studienzeit beim FC Kavala in Griechenland, 2. Liga. Und da habe ich dann nach einer Verletzung dann als final gesagt, jetzt konzentrierst dich mal auf deinen Beruf und vielleicht kannst du ja auch mal irgendwann Sportdirektor, Trainer werden, mal schauen. Und habe dann noch ein bisschen unterklassig dann, als ich nach Leipzig kam, durch den Job bei Kickers Mark Leberg noch ein bisschen gespielt.
Schön.
Ach, sieh an, das wusste ich gar nicht.
Jetzt schreibst du für den erfolgreichsten deutschen Verein und bist Trainer beim größten Verein? Richtig.
Genau, beim beliebtesten Verein in Leipzig,
so,
genau.
So wollen wir das mal jetzt festhalten. Die Frage, Die Frage, du hast noch einen amerikanischen Pass, oder?
Ich bin halb Amerikaner, genau. Also okay. Ich habe beide Pässe. Aber das dürfen wir nicht weiter erzählen, weil du darfst eigentlich nur einen Pass haben.
Okay, gut, das hat jetzt niemand gehört. Dein Eindruck, Amerika, Fußball, ich selber habe immer so den Eindruck, wenn ich dann mal in diesem wunderschönen Land sein darf, dass es so ein bisschen elitär ist, dass viel mehr so die, sage ich mal, Wohlhabenderen spielen lassen, ihre Kinder und vor allen Dingen, dass der Frauenfußball da viel ambitionierter wahrgenommen wird als in Deutschland. Ist das so?
Das ist wirklich so. Also Antwort kann ich dir nicht drauf geben, warum der Frauenfußball dort so beliebt ist. Es ist aber tatsächlich so, der Frauenfußball ist extrem beliebt. Und dann kommt erst der Männerfußball. Aber wir wissen ja alle selber, dass gerade in den USA, da gibt es ja noch so viele andere Sportarten. Und die sind einfach meilenweit voraus. Wobei man sagen muss, die letzten Jahre, also ich habe ja letztes Jahr auch meine A-Lizenz in den USA gemacht und habe gemerkt, dass da die Stimmung schon wieder ganz anders ist. Der Jürgen Klinsmann, der hat dort echt viel geleistet in dem Verband. Da hat er echt viel umgekrempelt und der Verband hat sich echt weiterentwickelt. Also die Top-Mannschaften in der Major League Soccer, die können definitiv im Mittelfeld der Bundesliga mithalten, da bin ich mir sicher. Mhm.
Und was wäre...
Was mit Facebook Live alles geht.
Und was wäre was war dein amerikanischer Sport, wenn du sagst, ja Fußball, klar, aber was wäre dein amerikanischer Sport, wo du gesagt hast, das ist jetzt...
Definitiv American Football.
American Football, okay.
Jawohl, das ist mein Sport.
Aber
den verfolge ich auch immer noch und habe da auch meine Mannschaft, die Minnesota Vikings und und ihr wisst ja selber, wenn man einmal einem Verein treu ist, dann bleibt man auch immer treu, egal wie schlecht das Spiel.
Ja, oder erfolgreich. Das heißt, die Minnesota Vikings sind gerade nicht so erfolgreich?
Nee, dieses Jahr war es nicht so erfolgreich, aber das Gute im amerikanischen Sport ist es ja, die geben dann mitten der Saison, geben sie dann auf und sagen, wir bauen neu auf, weil die steigen ja nicht ab. Ja, da gibt es ja kein Abstiegssystem, sondern die fangen genau dort an, wo sie aufgehört haben.
Ja, genau dort anfangen, wo man aufgehört hat. Wie hättest du eigentlich Kontakt zu deiner U17-Mannschaft? Was macht ihr, um in Kontakt zu verlieren und auch fit zu bleiben?
Also im Moment haben alle individuellen Plan bekommen. Den bekommen sie einmal im Monat neu. Da werden auch die Läufe beziehungsweise die Kraftübungen, die sie machen müssen, werden da erneuert beziehungsweise erhöht. Und wir bleiben dann per Videokonferenz in Kontakt, reden immer über die aktuelle Situation beziehungsweise wie sie den neuen Plan dann immer annehmen und habe jetzt ein Feedback von den Jungs geholt, was sie sich vorstellen, wie die Saison war und wo sie noch Probleme bei sich sehen beziehungsweise Verbesserungsbedarf. Und das haben wir alle gut zurückgeschrieben. Und da werden wir jetzt im Januar zweimal die Woche eine Theorieeinheit machen. Ja. Indem wir dann bestimmte Dinge noch schulen. Das ist natürlich kein Ausgleich zu dem Training auf dem Platz, aber zumindest haben sie es mal in der Theorie gesehen.
Sag mal, Stellenwert der Nachwuchsarbeit beim 1. FC Lok Leipzig, ist das so in Ordnung oder sagst du, nö, da könnte es sein, dass des Vereins schon noch ein bisschen mehr getan werden oder sind wir da auf einem ganz guten Weg?
Dass immer mehr getan werden kann, das steht außer Frage. Das ist bei anderen Nachwuchsleistungszentren ja genauso. Ich muss sagen, Lok Leipzig ist auf einem sehr guten Weg. Also wenn ich das vergleiche, das erste Mal, als mein Sohn hier anfing, bevor ich hier Trainer war und jetzt, beziehungsweise vor 10 Jahren, da ist das meilenweit davon entfernt. Also wir sind mittlerweile echt wieder auf einem sehr, sehr guten Niveau. Wir haben Trainer in jeder Abteilung, die wirklich mit Herzblut dabei sind und die nicht nur dort sind, weil sie jetzt mal bei Lok Leipzig trainieren wollen, sondern die haben auch alle Ahnung und die wollen auch wirklich. Also die sind wirklich begeistert. Das sieht man jeden Tag. Und man muss auch echt, das muss ich jetzt mal an der Stelle erwähnen, wir haben jetzt das erste Mal diese Saison, ich glaube, Jürgen hat mir das gesagt, wenn du zuhörst, verzeih mir, ich glaube, das erste Mal seit 10 Jahren wieder zwei Sachsen-Auswahlspieler.
Ja, gestellt. Also eine lange Zeit her, das ist noch welche
Zeit. Ja, eine lange Zeit und das zeigt auch wieder, dass wir auf einem echt guten Weg sind und da kann man echt nur den Hut vorziehen, vor allem.
Auf jeden Fall. Aber die Frage war ja, was man noch verbessern kann, glaube ich. Hast du da was Konkretes?
Was kann man noch verbessern? Ich glaube, es gibt zum Beispiel, was jetzt auch verbessert wurde, muss ich auch sagen, das kam jetzt auch dazu, Videoanalyse, ja, Datenanalyse. Ja. Ganz wichtig, gerade für die Großfeldbereich, um mal einen Punkt zu nennen, gerade diese Videoanalyse danach, wenn die Spieler mal sehen, was sie eigentlich auf dem Platz fabrizieren, ja, ja. Und was sie falsch gemacht haben oder richtig gemacht haben. Du kannst als Trainer, kannst du dich hinstellen, du kannst an Bord, an der Tafel kannst du deine Magneten verschieben hin und her und kannst du sagen, dies und das hast du gemacht, aber wenn die das visuell vor sich haben, mit Ton, ja, wo sie dann nicht kommuniziert haben oder zu viel kommuniziert haben oder mit Schiedsrichter gemeckert haben, da kannst du das denen mal vor Augen halten und das macht extrem viel aus. Und das hat auch, jetzt sind wir das auch endlich angegangen. Und ich finde, das ist ein ganz großer Schritt, der sehr wichtig ist, um mal einen Punkt zu nennen.
Ah. Diese Erfahrung, die du im Ausland gesammelt hast, auch als Spieler, inwieweit helfen die dir jetzt als Trainer im Nachwuchsbereich?
Also ich muss sagen, dass kulturell super Erfahrungen gemacht, also die verschiedenen Arten von Kulturen, die man da kennenlernt, die haben dich als Menschen auch geprägt. Ne? Man nimmt von jedem ein bisschen was.
Na eben.
Und die verschiedene, nehmen wir zum Beispiel Mexiko, also da wird sehr viel Wert im Fußball auf Technik gelegt, ja, die dribbeln lieber 8 Mann aus und schießen dann das Tor, im Gegensatz zu einem simplen Doppelpass und schießen das Tor, ja, und dann nimmst du die kühle USA mit ihrem Langholz, ja, so der alte englische Stil, zumal ich auch sagen muss, mein Trainer, das war Paul Mariner, ich weiß nicht, ob der euch noch was sagt.
Nee.
Er ist ein ehemaliger englischer Nationalspieler aus den 80er Jahren.
Ah ja.
Und der hat noch diesen alten Kick-and-Rush-Fußball gespielt. Und in Griechenland ist natürlich auch mehr auf Technik ausgelegt und natürlich sehr heißblütig. Ja, das ist man kann überall was mitnehmen und ich bin auch der Meinung, und das sage ich, dazu stehe ich auch schon immer, egal wie alt du bist, du kannst immer was Neues lernen. Ja, und selbst jeden Tag im Training kannst du auch von den Jugendlichen was lernen. Ja, das ist, man lernt nie aus und das sollte sich jeder merken.
Als du als Amerikaner den Fußball für dich entdeckt hast, hast du mit Sicherheit mehr als einmal die Frage gehört, was ist da schiefgelaufen. Kannst du dich noch erinnern, wie das zustande kam, dass du dann wirklich zum Fußball als deinen Sport gefunden hast?
Naja gut, mein Vater ist Amerikaner, ich bin aber ursprünglich in Lautern geboren, in Kaiserslautern.
Ach so, ne, dann also ist Fußball ja gesetzt.
Ich bin Urpfälzer und das ist dann halt unsere Religion dort. Früher war
aber dafür so, hörst du dich ganz hochdeutsch an, muss ich sagen.
Ja, ich gebe mir Mühe, ja. Wobei ich sagen muss, sächsisch und pfälzisch beziehungsweise hessisch, das ist relativ nah beieinander.
Mhm.
Und das ist ein ganz schlimmer Dialekt. Wenn du da mal anfängst, da verstehst du nichts. Als ich das erste Mal in der Kabine saß in Markleberg, und es hat sich ein Spieler mit mir unterhalten, ich dachte, ich bin auf dem Mond.
Ja, wer war der Trainer? War das Dieter Kühn und Wolfgang Altmann?
Ja, genau, Zwecke Kühn, genau. Kühn und Altmann, genau.
Da kannst du ja froh sein, dass du dann von Markleberg nach Leipzig gewechselt bist, dass dann eine vernünftige Sprache dort vorherrscht. Hast du dich gefreut damals, als Wolfgang Wolf kam, und wie traurig warst du, als er wieder gegangen ist?
Ja, also es war mal schön, ein alter Pfälzer Legende, sag ich mal, der hat auch viel für den FCK gemacht, beim FC Lok zu sehen. Wobei ich sagen muss, das hat genau gepasst wie die Faust aufs Auge. Also Wolfgang Wolf ist wirklich ein sympathischer Mensch, und einer, der nie abgehoben ist und genau weiß, wie man an der Basis, was man an der Basis alles anpacken muss, um erfolgreich zu sein. Und beinahe hätten wir es ja geschafft, haben ein bisschen Pech gehabt, ja.
Ja, leider.
Endresultat wissen wir ja. Aber so ist Fußball. Gnadenlos.
Ich hab gehört, du hast ja davon erzählt, du hast deine A-Lizenz in Amerika gemacht. Der DFB, dem gefällt dir aber nicht so. Warum denn das?
Nein, das ist, weil das hier in Europa ist es eine UEFA-Lizenz.
Ja, UEFA-Pro-Lizenz.
Genau. Und in den USA vom CONCACAF-Verband ist es noch keine UEFA-Lizenz. Da musst du erst einen bestimmten Test noch machen, um das umschreiben zu lassen. Und das wurde bis jetzt zweimal verschoben wegen der Pandemie. Aber ich hoffe doch, dass das im nächsten Laufe des nächsten halben Jahres klappt. Und dann sind wir auch so weit.
Ah ja. Okay, viel Erfolg dabei.
Ja, sehr gerne. Danke.
Ja. Und ich habe keine weiteren Fragen, Thomas.
Du? Ich habe noch einen Wunsch für dich. Und zwar würde ich mir für dich wünschen, dass du mal in die Verlegenheit kommst, für die Bayern fürs Magazin zu schreiben. Nicht recherchieren müsstest, weil du den Gegner kennen würdest. Und dann würde es heißen, der FC Bayern München spielt gegen den 1. FC Lok Leipzig.
Und da bräuchte ich. Ja, du, das davon träumen wir doch alle, oder?
Ja.
Irgendwann wird es auch wieder soweit sein.
Was ist eigentlich das nächste Thema, Was ist das nächste Thema, was du für 51 angehst? Darfst du das verraten?
Ich gebe einen kleinen Tipp. Es geht um einen Spieler, der diesen Sommer nicht in Urlaub fahren soll.
Ah ja.
Ah ja, Thomas Müller.
Ja,
Jerome Boateng.
Könnte sein, ja.
Ah ja. Okay, dann werden wir mal sehen. Wieder per Videokonferenz?
Richtig, genau.
Ja, dann viel Spaß. Also das ist natürlich, wir haben Robert Kempel als Interviewgast, Thomas, das ist natürlich auch nicht schlecht, aber Thomas Müller als Interviewgast, der hat natürlich auch nochmal mehr.
Ja, vielleicht können wir irgendwann mal was wechseln. Irgendwann.
Ja, ich bin dabei, auf jeden Fall.
Ich auch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Bleib gesund. Robert, ja, dein Musikwunsch, ist Led Zeppelin, wenn ich das richtig sehe, ja.
Richtig, genau. Und,
das ist das, was du auch privat hörst.
Jo.
Dann hören wir das jetzt. Dankeschön.
Super. Sehr gerne. Und euch dann alles Gute und ein schönes Wochenende.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Led Zeppelin, Immigrant Song, der letzte Musikwunsch für heute. Marco, du bist noch dran. Was wir vergessen haben, den Robert zu fragen, ist, ob er weiß, wer der neue Trainer in Markleberg ist. Kannst du uns das verraten?
Ja, natürlich kann ich es verraten, weil ich selber bin. Ich hätte ihn gern noch gefragt, aber dann hätte ich es vergessen und dann war er schnell wieder weg. Aber dass er überhaupt bei Markleberg gespielt hat, ist ein Ding. Da muss ich mich direkt nochmal im Verein informieren, wann das genau gewesen ist. Ich frage ihn selber einfach mal. Das ist auf jeden Fall eine witzige Nebengeschichte und da hat er natürlich mit Zwecke Kühn auf jeden Fall natürlich einen gehabt, der beim 1. FC Lok mehr als nur gut bekannt ist, tatsächlich.
Schön.
Thomas, da sind wir schon fast wieder am Ende.
Ja.
Vielleicht sagen wir nochmal die Gewinner der Devotionalien.
Das ist ein schönes Wort.
Devotionalien, genau. Pia Wessel, Detlef Moore, David Holstein, Lukas Macho und Markus Höcke habt alle einen Jahreskalender 2021 gewonnen. Und Filippo Gudice, du hast das handsignierte Trikot von Gabriel Boacci gewonnen. Bitte meldet euch per Facebook-Nachricht beim 1. FC Lok, damit er eure Adresse nicht mühevoll hausspionieren muss und euch die Devotionalien einfach frei Haus nach Haus liefern kann.
Was haben wir gelernt, die Sendung? Viele neue Informationen, trotz Pandemie und trotz Corona-Beschränkungen.
Nee, Entschuldigung, ich war schon wieder vorgeprescht.
Brech ruhig.
Also ich muss wieder sagen, wir hatten ja den Noah Rösler, wir hatten den Jürgen Schwarz, wir hatten den Sascha Prüfer, jetzt hat man den Robert Kempel. Was wir für klasse Charaktere und interessante Charaktere beim 1. FC Lok gerade im Trainerbereich haben, das ist wirklich spektakulär, muss ich sagen.
Und vielleicht,
weil der Robert, mit dem hätten wir uns noch ewig unterhalten können, glaube ich.
Ja, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum es dann eben in der Jugendarbeit so vorangeht, wie flutscht. Es vorangeht. Genau, flutscht. So, dann haben wir das auch erledigt. Nächste Woche.
Apropos Jugendarbeit, Entschuldigung, der ja. SFV hat bekannt gegeben per 12. Dezember, dass die aktuellen Saisons, und das hängt ja auch mit unseren Nachwuchsmannschaften zusammen, nur gewertet werden, wenn es gelingt, zumindest die Hinrunden zu Ende zu spielen. Und das wird schon tatsächlich mit den aktuellen Infektionszahlen schwer genug. Wenn wir jetzt mal auf die Regionalliga gucken, ich meine, das ist NOV-Bereich, aber dort wird die Regelung sicherlich ähnlich sein. Dort haben wir noch bis zum Ende der Hinrunde 7 Spiele für den 1. FC Lok. Ich denke, das geht gerade noch so, aber in der Landesliga wird es deutlich schwerer, in der Landesliga A-Junioren. Und da sind wir mal gespannt. Kann sein, dass die Saison dann nicht gewertet wird. Also wie gesagt, wenn die Hinrunden nicht beendet werden können, wird die Saison nicht gewertet im Sächsischen Fußballverband. Das bedeutet für unsere Mannschaften, gerade für U15 und U17, die aufgestiegen sind, ein sicherer Klassenerhalt. Für die 19 wäre es ärgerlich, weil sie erneut nicht in die Regionalliga aufsteigen würde.
Der Thomas Löwe hat es ja gesagt, am 15. gibt es die ersten Gespräche, die sich mit dem Thema Fortsetzung der laufenden Saison beschäftigen. Vielleicht haben wir nächste Woche in der Sendung schon ein paar Informationen mehr.
13, glaube ich, oder?
13, ich glaube 15, oder? Ist ja wurscht, das ist ja die nächste Woche. Noch der Hinweis, dass der Podcast, der ja aus der Sendung jetzt entsteht, auf allen jetzt klassischen Kanälen verfügbar ist, ab morgen. Und da wollte ich dich noch fragen, stell dir mal vor, oder rat mal, welches das verrückteste Land aus meiner Sicht ist, wo wir gehört werden.
Kap Verden.
Nee, aber macht mir auch ein bisschen Angst.
Kiribati.
Nee, macht mir ein bisschen Angst. Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Das macht dir ein bisschen Angst. USA.
Nee, die sind übrigens an zweiter Stelle, komischerweise.
Welches Land macht dir denn Angst?
Der Irak.
Russland?
Nee.
Der Irak.
Ja, also viele Grüße an der Stelle in den Irak, wer immer uns da hört. Und bleibt schön sportlich. So, ja.
Auf jeden Fall, ja. Und tut was gegen die Vorurteile von Thomas, dass er Angst hat, weil wir so viel im Irak gehört werden.
Okay.
Ja. Vielleicht ist da eine Bundeswehrstation im Irak.
Das kann sein.
Und dort versammelt sich die Truppe dann jeden Freitagabend vorm Kofferradio. Kann ja sein, man weiß es nicht.
Nein, man weiß es nicht.
Gut, haben wir die letzten 3 Minuten Sendezeit auch noch einigermaßen gut über die Bühne bekommen. War so nicht zu erwarten gewesen, Thomas. Nächste Woche haben wir natürlich wieder den Präsidenten. Wir werden an einem Ex-Spieler sind wir dran, der uns ein bisschen was zum Thema Lehrerleben zurzeit erzählt, sodass nicht ich immer die ganze Zeit darüber Auskunft gebe. Und dann werden wir sich einen anderen Spieler wieder interviewen. Thomas Löwe ist, wie gesagt, gesetzt.
Richtig. Bis dahin, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund.
Goodbye.
Tschüss.
Lokcast, der Podcast des 1. FC Lokomotive Leipzig.